Leute, hier ist wieder No Country for Old Nerds, Episode Nummer 4. Zwei Cineasten trumpfen auf. Gute Tim.
Gute Tobi.
Hallo Leute. Heute geht's um Filme, Filme und nochmal Filme. Vorher noch kurz ein Hinweis. Wir haben es ja letztes Mal schon angesprochen. Wir sind auf Instagram vertreten und wir sind auch auf Twitter vertreten. Da findet ihr uns ganz einfach, wenn ihr nach No Country for Old Nerds sucht. Und dort könnt ihr auch gerne euer Feedback einreichen. Das, was ihr hören wollt, worüber wir mal reden sollen oder wenn ihr Fragen zu einem bestimmten Thema wollt, dass wir auf irgendwas genauer eingehen, dann schickt uns das da ruhig zu und wir kümmern uns drum. Und now, without any further ado, Tim, wie hat das denn bei dir eigentlich alles angefangen mit dem Filmewahnsinn?
Ja, das ist eine gute Frage, wie das mit dem Filmewahnsinn angefangen hat. Darf man das überhaupt Wahnsinn nennen? Ich würde sagen, wie bei den meisten von uns oder auch bei den meisten der Zuhörer, ganz klar in der Kindheit. So geprägt das Thema. Wir sind ja in den schönen 80ern groß geworden, da wurde ja noch viel auf gute Filme Wert gelegt, auf tolle Fernsehfilme auch Wert gelegt, was ja heute vielleicht nicht mehr so ganz der Fall ist. Und da, ich fange jetzt einfach mal so ein bisschen für mich geistig chronologisch wirklich bei der Kindheit an, so 6, 7, 8 Jahre alt, dann ganz klar die Filme, die da wahrscheinlich jeder auf dem Zettel hat, hier die ganzen Disney-Filme, Die Hexe und der Zauberer, Dumbo, so, ich sag mal, die ganzen traurigen Kinder-Disney-Filme, was man ja heute immer so ein bisschen, wie sagt man das, Tobi, so verschönigt. Die waren schon eigentlich immer relativ traurig, ne?
Wenn ja, man so drüber nachdenkt. Viele.
Gerade Dumbo war ja sehr traurig. Aber trotzdem alles weggesuchtet halt als Kind, ne?
Das, weißt du, was das hatte? Das waren immer diese Akte. Man wusste ungefähr immer bei 3/4 im Film kommt dann dieser Part, wo ein bisschen die Traurigkeit einsetzt, ne? Wo dann dieser traurige Moment kommt, der sich dann wieder aufbaut und zu einem fulminanten Finale führt.
Ja.
Hatten ganz viele von diesen.
Hatten so ein stringentes Vorgehen da immer. Dann auch ganz klar so ein Guilty Pleasure aus meiner Jugend hier, so die Sachen wie Lümmel von der ersten Bank, Hansi Kraus als Pepe Niednagel, war immer wieder gern gesehen, alle Folgen auch immer wieder selber, aber immer noch ein Evergreen, sag ich mal, aus der Kindheit. Dann natürlich hier so Krüger, Gottschalk, die Nasentrilogie.
Krüger, Gottschalk.
Geil, oder? Piratensender, Powerplay.
Unvergesslich, vor allem, weil das auch so, zu der Zeit, wo diese Filme rauskamen oder wo man die sehen konnte, die haben auch so einfach so gut zu dieser Zeit gepasst.
Ja, der kannst du heute nicht mehr machen.
Nee, unmöglich.
Ja, absolut nicht. Auch so ja, generell ja. So die deutschen Filme nenne ich, also wen könnte man da noch nennen? Didi Hallervorden.
Didi Hallervorden.
Die Rache der Enterbten oder hier Otto der Film und lauter so deutsche ja. Filme, die kannst du heute nicht mehr bringen. Das guckt sich keiner mit, würde sich heute keiner mehr angucken.
Und halt, ne? Die wirkten halt in ihrer Zeit auch so unglaublich authentisch, weil jeder sich mit den Inhalten identifizieren konnte, ja. Ne? Weil man das nachvollziehen konnte. Und heute ist diese Welt so weit weg, dass man da einfach diese Connection nicht mehr aufbauen kann, diese Brücke nicht mehr bauen kann.
Ja, absolut. Und ich sag mal, das waren halt auch, wie du es gesagt hast, Filme aus ihrer Zeit und die haben halt auch dem Humor der Zeit entsprochen. Da würde heute, würde es ja keine Katze in den Ofen mehr ziehen halt, ne? Das ist ganz klar.
Dann, nur zu diesem Humording nochmal. Was mir da so immer wieder auffällt, ist, dass halt viele Dinge, die da in diesen Filmen und so oder auch in so Fernsehsendungen gemacht haben, das war in dem recht biederen Deutschland noch recht verpönt. Ne? Und das war deswegen immer was Besonderes, wenn sich jemand mit einer Komik oder mit irgendeinem Humor besonders weit aus dem Fenster gelehnt hat. Weil da hast du gesagt, oh, hat der sich was getraut. Das gab's so aber noch nicht vorher. Ja. Das war ja auch bei LTL Samstagnacht später ganz stark im Vordergrund. Ne? Dass da zum Beispiel die Deutsche Telekom einmal pro Woche so richtig angepisst wird von denen im Fernsehen. Da weißt du noch, mit diesem gab's ja die Kundenbeschwerde der Woche immer früher.
Genau.
Und das war damals alles neu.
Ja, definitiv. Und es war halt auch, sag mal, das war ja so eine Ära, wo das einfach alles auch aufgeblüht ist halt, ne? Wo so diese ganzen Künstler auch, darf man Otto Walkes im Nachhinein als Künstler bezeichnen, die auf jeden Fall ins Fernsehen gelassen hat halt auch und dann halt auch abendfüllende 20.15 Uhr Filme da hat zusammenschustern lassen. Also, hervorragend. Ich habe die als kleines Kind, ich denke mal, man hat das meiste ja gar nicht verstanden. Diesen Meta-Humor, der da drin ist. Aber ich habe die geliebt halt, ne? Als Kind. So die Otto-Filme, die Haller vorhanden, etc.
Den Meta, ja, stimmt, den hat man nicht mitgenommen. Man hat sich irgendwie über andere Sachen amüsiert und wenn man dann ein bisschen älter geworden ist und immer noch diese Filme oder die wiedergeschaut hat, dann ist einem immer ein bisschen mehr aufgefallen, was da noch drinsteckt, ne?
Dann hat man ja auch viel so Zeichentrickfilme geguckt. Also wir lassen ja mal so Serien, heute versuchen wir so nur am Rande zu erwähnen, soll ja viel um Filme aus der Jugend gehen. Aber wenn ich da zum Beispiel so diese Asterix und Obelix Filme, die Zeichentrickfilme, die richtig alten noch nehme.
Oh ja.
Die sind bei uns daheim hoch und runter gelaufen halt, ne?
Ja, also, absolut. Die haben einfach zur Sozialisierung dazugehört. Das war einfach klar, dass man Asterix und Obelix guckt. Das war einfach da und das musste man mitnehmen. Ne?
Das ist ja auch heute noch irgendwo, ich meine, es hat damals war halt, da können wir ja nachher mal ein Riesenrad drüber drehen, so dieses, damals sind halt noch Filme gemacht worden, in der kleineren Quantität, aber vielleicht auch in der besseren Qualität. Und dadurch hat das halt auch früher jeder in unserem Alter geguckt. Wenn ich heute nur allein sage, du bist ein Wildschwein, da weiß jeder
sofort,
aus welchem Asterix-Film das ist.
Ja, oder Passierschein A38.
Genau, wird ja heute andauernd noch verwendet irgendwo, auch in Filmen immer noch. Und das sind halt auch Sachen aus der Kindheit von allen Leuten, die so in unserer Altersrange sind, die aber einfach schön waren, das sich anzugucken halt, ne?
Oder, ja, und unvergesslich, weißt du noch, wo Asterix und Obelix erobern Rom, da ist ja auch dann die Prüfung, glaube ich, mit dem Passierschein und wo sie auf den Berg klettern müssen und dann gibt es diesen einen Teil in diesem Film, wo er in diesem Restaurant sitzt, der Obelix, und es ist so unvergesslich, wie dieser Koch ständig durch diese Tür kommt, mit immer neuen riesigen Platten voller Essen.
Die Kamel an die Öcke.
Ja, genau. Das war so genial.
Den Spruch bringe ich heute noch, wenn wir irgendwo essen waren und alle sind richtig pappsatt und jeder sagt, oh, voll gegessen, was weiß ich, wenn wir irgendwo XXL-Schnitzel essen war und dann alle richtig am Ende sind und dann der Spruch aus Asterix und Obelix, nachdem er das alles leer gegessen hat, jetzt hat er mich einfach nach der Vorspeise sitzen lassen.
Genau.
Also das hat auch so vieles noch geprägt halt, ne? Das sind wunderbare Filme auf jeden Fall.
Und dass so eine kleine Erinnerung an so eine einzige Textzeile irgendwie über 30 Jahre in einem drin bleibt und mitgeht, das ist auch was Besonderes einfach. Das schafft nicht jeder Film oder jede Serie. Das ist schon was Besonderes.
Definitiv, ja.
Und apropos Besonderes, vielleicht kann man da auch einen ganz guten Weg bauen rüber zu den Jules Verne-Filmen von damals. Die waren nämlich auch alle sehr besonders und sehr detailverliebt. Also Reise zum Mittelpunkt der Erde, ne? Und 1000 Meilen unter dem Meer. Alle diese Dinge sind sowieso unglaublich als Buch. Und die alten Verfilmungen sind auch ganz besonders. Also
ja, da muss ich auch sagen, mein Cousin war ja auch damals schon großer Cineast, oder der Mann meiner Cousine, sagen wir es so. Und der hatte halt auch schon ganz viele VHS-Kassetten, wenn das noch einer kennt. Und da waren auch diese Jules Verne-Verfilmungen, wie du eben auch gesagt hast, die habe ich mir mal alle geholt. Da war ich als Kind super fasziniert davon, wie gut das alles gemacht war, wie schön das alles gemacht war. Traumhaft. Also ich habe die wirklich sehr, sehr gern gehabt, die Filme.
Die waren was ganz Besonderes. Das waren halt auch so erzählte, ja, irgendwie Märchen, ne? Fantastische Geschichten mit viel Technologie auch drin. Ne? War ja immer wieder ein großer Teil davon, also Zukunftstechnologien. Und das Ganze in dieser irgendwie in einer Gesellschaft, die so mehr so nach dem 19. Jahrhundert aussah. Optisch und
ich habe die gerade letztens zwei, drei davon, den einen mit dem Kirk Douglas, das ist glaube ich 1000 Meilen unter dem Meer, nochmal auf Disney Plus geguckt letztens irgendwann mal abends. Ist mir das Herz aufgegangen, muss ich sagen. War schon so gut gemacht.
Ja. Weißt du, so dieser Captain Nemo, was ein Charakter. Was für ein Charakter. Der ist alles irgendwie. Der ist unglaublich spannend. Man will mehr über ihn wissen. Man will ihn irgendwie verstehen und auch durchschauen, was wirklich in seinem Kopf vorgeht und auch wie der da seine Orgel spielt in einem Unterseeboot irgendwie hunderte Meter unter Wasser. Das ist einfach, für mich ist das magisch.
Ne? Schon mit richtig, richtig guten Effekten und so gemacht. Das hat schon Spaß gemacht als Kind.
Oh ja. Und apropos.
Wollen wir gleich zum größten Spaß bringen, unsere Kindheit.
Ich wollte gerade die Überleitung dahin bauen. Ja. Komm, sag's, wir wissen das sowieso alle.
Es gibt nur einen, ich nenne es mit Absicht Epos, den man als Kind
geguckt hat,
den man geliebt hat, den man auch heute gern auch noch verkartet, sonntags, mittags auf Kabel 1 guckt, Bud Spencer und Terence Hill Filme. Gibt's was Geileres?
Volle Kanone, Bud Spencer, Terence Hill. Wichtige Frage, die man ja vielleicht an der Stelle mal stellen muss. Bist du eher dann immer der hauptsächlich, also eher der Bud Spencer-Fan oder der Terence Hill-Fan gewesen früher?
Ich muss sagen, eigentlich wie alle wäre mir ja lieber immer der Terence Hill gewesen, weil er ja der smarte, gut aussehende war, der die Weiber gekriegt hat. Aber da mein Bruder bei uns der schmale Kleine war und ich der kräftige Größere, war auch, wenn wir das nachgespielt haben, die Rollenverteilung immer relativ einfach, wer der Bud Spencer und wer der Terence Hill ist. Und klar, wollte da jeder Terence Hill sein, wir nennen der gut aussehende, blonde, blauäugige sein.
So dieser Nice Guy.
Ja.
Aber du hast recht, aber was interessant ist, wenn man jetzt mal den Fame von beiden anguckt. Der Bud Spencer steht ja schon ein bisschen höher auf dem Treppchen als Terence Hill eigentlich.
Hat auch mehr eigenständige Filme gemacht, so wie, sie nannten ihn Mücke oder
Aladdin.
Plattfuß, die ganze Geschichte, ne?
Kennst du den noch, den Aladdin, den alten?
Ja, kennst du auch,
Den habe ich.
Ich kenne alle davon.
Wie ich mir keinen,
ich habe zwei DVD-Boxen, glaube ich, hier davon stehen. Einmal die normale und einmal nochmal die Extended, wo nochmal einen ganzen Haufen Bud Spencer-Filme mit drin waren. Also es gibt, glaube ich, keinen, den ich von denen nicht gesehen habe.
Ich weiß
gar nicht. Die ganzen Western, da gab es ja auch viele Western, wo die versucht haben,
auf
ernsthaft zu gehen.
Aber das hat halt nicht.
Der Hügel der blutigen Stiefel, das hat ja mit Tormor nichts zu tun gehabt. Das war ja noch so Sergio Leone-Style Western. Das war, aber die hat man auch geguckt. Aber es gibt nichts Geiles, weil du ja vorhin gerade gesagt hast, diese Sprüche und alles, was sich mit von diesen Filmen ins Jetzt mit übernommen hat. Also, wer kennt nicht 4000 Bud Spencer und Terence Hill-Sprüche?
Ja,
oder nur allein die Szenen.
Und das Geräusch. Jetzt,
da könnte man eine eigene wochenlange Show drüber machen. Ja, nur über diese ikonischen Filme aus unserer Kindheit, Bud Spencer, Terence Hill, halt überragend.
Völlig. Und das Coole ist ja auch irgendwie, dass Bud Spencer und Terence Hill irgendwie so bei jedem bekannt sind. Ich kann da mein Vater, meine Mutter drauf ansprechen. Ja. Jeder würde irgendwie da einen Begriff haben. Und mir ist ganz besonders auch noch der Ton im Kopf geblieben. Dieses dieses Geräusch, wenn die einem ins Gesicht gelangt haben und so, wenn es eine Backpfeife gab. Da gab es immer einen ganz bestimmten Sound in den Filmen. Dieses Bsch, du weißt genau, was ich meine, ne? Dieses Geräusch.
Ich denke mal, jeder, der hier zuhört, kennt dieses Geräusch, kriegt gerade Gänsehaut auf dem Rücken. Es ist halt auch, da ist einmal auch noch vermittelt worden, was ich ja bis heute stringent durchziehe, dass Gewalt die Lösung für alles ist halt einfach, ne? Denn ganz egal, was die gemacht haben, am Ende gab es aufs Maul und dann war es gut halt, ne?
Das stimmt, wobei, hoffentlich erinnere ich mich jetzt nicht falsch, aber es war ja immer waffenfreie Gewalt und die hat auch nie zum Tod geführt. Ne? Es waren immer nur Leute, die umfallen und dann wieder weggehen können.
So wie beim E-Team.
Ja, genau.
Die haben zwar auch immer geschossen, aber es ist halt einfach keiner gestorben.
Genau.
schlechtes Aiming.
hätten mal Aimbot gebraucht.
Das waren Filme, wo da ging es ja auch um die Mafia und was weiß ich nicht alles, immer je nachdem. Und selbst in den Western, da ist ja auch geschossen worden und keine Ahnung, aber das war nie in einem brutalen Zusammenhang. Gerade die Western davon habe ich super geliebt, die rechte und linke Hand des Teufels. Aber das war nie eine Brutalität, die man einem Kind nicht hätte zeigen können.
Das stimmt und sie haben es halt trotzdem irgendwie hingekriegt, dass das spannend ist und dass man so als Kind so, wow, die kämpfen jetzt hier spannend und so.
Geliebt. Mein Bruder und ich, wir haben die Kassetten da davon geguckt, bis du bald nichts mehr gesehen hast auf dem Band. Das ging hoch und runter. Und auch heute noch, wenn ich mal irgendwie eine schlimme Grippe habe oder irgendwie mal eine Woche wirklich out of order bin, dann hole ich hier die DVD-Box aus dem Schrank. Oder wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man mal sonntags verkatert auf der Couch liegt, ein Kabel 1, das ja permanent wiederbringt, zum Glück. Das ist schon, da kann man schon gut bei seinem Kader ausleben, auf jeden Fall.
Das ist wie so eine Aspirin, nur in Fernsehgestalt, ne? Die dann den Tag erträglicher macht. Man kann sich da reinfallen lassen und vielleicht, wenn ich jetzt so zurückdenke und mir vorstelle, dass da überall Blut drin gewesen wäre, also jedes Mal, wenn die Backpfeifen verteilt hätten, hätten die Leute danach irgendwie keine Zähne mehr im Gesicht gehabt und so.
Angezeigt worden, schwere Körperverletzungen, keine hätten mehr.
Genau. Und wie furchtbar auch als Kind vielleicht so die Erfahrung zu machen. Also dieses, weißt du, was wir eigentlich gemacht haben? Die haben das wie in den Comics, ne? Wo die Leute auch hier Batsch links und rechts, aber es passiert eigentlich nichts Schlimmes. Auch wenn dir ein 100 Kilo Gewicht auf den Kopf fällt, läuft die Comicfigur weiter. Das haben die in diesen Echtweltfilm übertragen. Die
sind
definitiv eigentlich ganz gut geschafft, letztendlich.
Sehr geil. Und man kann es, ich meine, klar, ich denke mal, uns wird keiner zuhören, der jetzt das googeln muss, was Bud Spencer und Terence Hill ist. Und da treten wir ja offene Türen ein. Ich kenne keinen, der es nicht liebt.
Ja, also genau, ja, stimmt.
Übrigens. Aber muss man erwähnen, also das hat mich nachhaltig so für Filme so ein bisschen geprägt, sowas toll zu finden.
Das war was einen in der Kindheit begleitet hat, was total cool war und verlässlich war. Also etwas, die beiden sind immer gleich. Die beiden funktionieren immer gut zusammen. Die beiden sind lustig. So ein Bud Spencer Terence Hill Film, wenn du den guckst, der geht ratzfatz rum, ne? Heute übrigens bei mir nicht mehr. Heute kommen mir die Filme viel länger vor als früher. Früher waren die 5 Minuten lang. Heute sind die gefühlt 2 Stunden lang manchmal, weil die manchmal so langsam sind in sich drin, ne? Also wie die Handlung voranschreitet, geht ja in manchen von den alten Filmen sehr langsam nur voran. Ja, wo du mal auch mal siehst, wie einfach die von A nach B ewig laufen.
Ja.
Nur, wo nichts passiert. Und was sich krass geändert hat, später dann so in den 80ern, wenn man da mal so die Kette den rübernimmt, da wurde das Ganze dann, vor allem in den 80ern, erstmal eine ganze Ecke brutaler. Ne? Ich erinnere hier an die ganze Packung Michael Dudikoff, Van Damme und Co., hunderte von Fernsehfilmen, die low-budget produziert wurden. American Ninja, 1,72 Millionen. Und all dieser Kram habe ich alles verschlungen, habe ich alles geliebt.
Ja, aber da muss man sagen, wir sind jetzt ja noch so bei einem Alter, ich sag mal, Bud Spencer war ja so 10, war man ja, so 10 vielleicht statt, ne? 11, keine Ahnung, 8, ich weiß gar nicht. Aber diese ganzen Michael Dudikoff-Filme und so, wo du jetzt erwähnst, oder auch die Jean-Claude Van Damme-Filme, Chuck Norris, wie sie alle hießen, hätten wir ja damals gar nicht gucken dürfen.
Das ist richtig.
Die waren ja alle ab 16 oder ab 18. Die waren aber halt auch wieder nicht brutal genug, dass unsere Eltern oder meine das in irgendeiner Form zensiert hätten. Das war okay für die.
Das lag daran, dass da so viel Martial Arts dran war und nicht so viel geschossen wurde. Ne? Also der Michael Dudikoff und die American Ninja haben sich ja immer ausgezeichnet, dass sie halt alleine gegen 72 schwer bewaffnete und vollgepanzerte Elitesoldaten nur mit ihrer rechten und linken Hand auskamen. Oder vielleicht nur mit den Füßen. Und das hatte ja aber auch irgendwie alles, diese ganzen, ja, es sind ja Fernsehfilme gewesen, soweit ich weiß, kamen die ja nie im Kino groß.
Nein, ich glaube, das sind keine dafür.
Aber das hat dich so sympathisch gemacht. War doch, du wusstest halt immer, wenn du dir so einen Film angemacht hast, was du davon erwarten kannst, nicht mehr und nicht weniger.
Ja, das war jetzt so manchmal so vom Alter her, da waren wir ja schon so 12, 13 vielleicht. Und da ist halt so für mich so die goldene Ära der Jugendfilme. Da sind so viele, ich habe auch bei dem Überlegen, was hat man da früher alles geguckt, da könnten wir allein 5 Stunden drüber reden.
Das ist problemlos.
So, ich sag mal, wo man dann schon so 12 war, 12, 13, wo man das, 10, 12, 13, wo man das schon mehr verstanden hat, was da drin auch passiert. Und dann ist es ja auch aus meiner Sicht viel weggegangen von dem deutschen Film. Das war dann nicht mehr so interessant für mich, sondern mehr so diese ganzen US-Blockbuster, obwohl es den Begriff Blockbuster zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch gar nicht gab.
Die waren komplett dominant. Die haben das wirklich alles andere sozusagen ins Off befördert und waren einfach auch das, was man wollte zu der Zeit, weil die halt unglaublich krass produziert waren von der Qualität oftmals und einfach die Filme aus den anderen Ländern da überhaupt nicht mithalten konnten.
Na, überhaupt nicht. Ja. Wir können jetzt ja mal ein paar von der Liste mal runterreihen, dass man mal sieht, von welchen Filmen wir da sprechen. Also ich nenne jetzt mal was ganz Harmloses, was vielleicht noch gar nicht so viele kennen, dass man nicht immer die komplette A-List abarbeitet. Den ich aber als Kind sehr geliebt habe, war der Flug des Navigators, wenn den noch einer kennt.
Flug des Navigators wäre einer gewesen. Dann, was gab es noch alles? Ich meine, gut, Klassiker wie E.T. und so, ja. Oder für immer gültige, unbezwingbare, unsterbliche Blockbuster wie Zurück in die Zukunft.
Ja, geil.
Und dann die Übergangsfilme, die zwischen dem Jungsein hin zum Jugendlichwerden, so wie Goonies und die Klassiker, ne? Die einen, mit denen man zusammen erwachsen geworden ist, so ein bisschen.
Goonies war mein absoluter Kindheits-Favorite-Film. Ja, den habe ich unendlich oft geguckt, weil da waren so viele geile Komponenten drin, die mir, waren die ja alle in dem Alter, in dem die auch waren, mehr oder weniger. Bis auf den, wie hieß der älteste Bruder im Film, ich weiß es gar nicht. Alec Baldwin in Wirklichkeit, Alec Baldwin, sag ich, bin ich denn bescheuert. Wie heißt er?
Warte.
Alec Baldwin. Ja gut, da werden 80er Jahre auch in jedem Film mitgemacht. Gut, wir gehen jetzt auf Filmschauspieler ein. Aber das war mein Kindheitsfilm. So diese zusammengewürfelte Bande von Losern aus den Goondocks, die da so ein Abenteuer erleben, mit das Piraten, mit Gangstern, ja, die verfolgen. Einfach nur super. Also ich weiß nicht, wie oft ich den gesehen habe.
Unendlich oft. Es war so ein bisschen Indiana Jones als Gruppe für Jüngere. Ja. Und unglaublich Steven Spielbergisch von dieser Erzählweise, das hat dich mitgerissen. War da nicht in dem Film, ich hoffe, ich verwechsel das nicht, da gibt es diese eine Szene, die ist mir damals unter die Haut gegangen, wo sie durch den See gehen und dann überall die Blutegel haben. War das nicht da bei dem Film, wo sie da durch dieses eine Waldstück müssen, dann kommen sie durch ein Stück Wasser durch und dann haben sie überall diese furchtbaren Blutegel. Oh, das ist so gruselig. Ich fand das so schlimm damals. Weiß ich noch. Furchtbar.
Der Film hat so viele geile Momente oder geile Situationen, überall von der Gangsterfamilie, der entstellte Halbbruder oder was es war, Bruder, der da unten im Keller gesessen hat. Wer kommt denn auf sowas, außer Steven Spielberg? So einen Charakter damit einzuführen.
So genial.
Einfach nur geil. Und der Schauspieler, den ich meine, hieß übrigens nicht Alec Baldwin, sondern Josh Brolin. Jetzt, nach 5 Minuten kam es mir wieder. Also einfach nur super gut. Dieses ganze Setting, dieses mit dem Schatz finden und dass die dann am Ende, Achtung, Spoiler-Alarm, wenn ihr gesehen habt, dann ihre Goondogs damit retten können. Und einfach nur dieses Happy-End-Ding auch. Ich habe den geliebt. Und das ist auch so Platz 1 meiner Jugendfilme, nenne ich es jetzt mal. Frühe Jugendfilme.
Das ist ein ganz, ganz besonderer Film, der auch, glaube ich, zeitlos ist und der ganz vielen Leuten heute noch im Kopf ist als ein Jugendfilm, den sie gesehen haben, den man nie wieder vergessen hat. Ne? Was ganz Besonderes. Du hast auf die Liste auch noch Stand By Me gepackt. Das fand ich auch sehr spannend. Dazu ein kleiner Fun-Fact. Da haben damals schon Kiefer Sutherland und Will Wheaton mitgespielt. Wusstest du das? Hattest du das noch auf dem Schirm? Ich hatte es nochmal nachgeguckt, aber fand ich ganz interessant, dass die beiden da zusammen schon damals in dem Film waren, als sie ja selber noch sehr, sehr jung waren. Ne? Fand ich ganz spannend. Und Hook, genau, den hast du auf unsere sozusagen geheime Liste gepackt. Das war auch was Besonderes.
Das ist alle Filme, die anderen zwei Filme, die wir eben schon auch gezählt haben, die Goonies zum Beispiel, was da für Filmschauspieler im Endeffekt mitgemacht haben. Ne? Wenn man sich das heute vor Augen hält, das sind ja die Filmschauspieler, die heute immer noch dabei sind halt, ne?
Ja.
Das ist wirklich, wirklich super hart, wie der Steven Spielberg, den alle verholfen hat zu langjährigen Filmkarrieren halt, ne? Ist ja kaum einer von denen, der das nicht über 20 Jahre weiterhin durchgezogen hat halt, ne?
Ja, stimmt. Also der hatte sowieso zu dieser Zeit, der Spielberg, so ein Händchen einfach für Filme. Die Handschrift hast du sofort erkannt nach 5 Minuten, wenn du im Film warst, auch wenn du gar nicht wusstest, dass der von ihm ist. Der hatte das einfach so drauf zu dieser Zeit. Der hat das eigentlich definiert, wie man es richtig macht. Ne?
Das ist einfach geiles Setting, gut ausgearbeitete Charaktere.
Ja.
Und einfach ein Pacing auch in den Filmen, so eine Geschwindigkeit, so eine Erzählgeschwindigkeit. Das war nicht so bam, 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 1 Million CGI-Effekte, rüber, nüber. Du weißt überhaupt nicht, wer alle einzeln ist. Jeder hat so eine kleine Origin-Story für sich gehabt, jeder Protagonist. Und wenn sie sie nett hatten, dann war das aber auch mit Grund, dass sie die nett hatten. Dass jemand ein bisschen geheimnisvoll bleibt oder dass nicht alles auserzählt wird halt, ne?
Ja, richtig. Und
dieses Worldbuilding, das der da pro Film betrieben hat. Guck dir nur die Indiana Jones-Teile an, alle drei.
Alles das göttlich.
Mega, was ich die geliebt habe als Kind. Da waren wir dann auch schon ein bisschen älter, die durfte ich früher nicht gucken, gerade wegen dem Tempel des Todes und solche Geschichten.
Na klar.
Aber die gucke ich heute auch noch so gern. Also das sind einfach, die Charaktere sind gut. Diese Indiana Jones selber, wie der Charakter zusammensitzt, dass er eigentlich Archäolog, Professor der Archäologie ist und gleichzeitig aber Schatzjäger und
ja, das passt einfach perfekt, ne?
Die Antagonisten, also die Bösewichte immer in den Filmen, das ist ja auch immer wichtig, dass Steven Spielberg versucht ja viel immer mit Antagonisten zu arbeiten. Das ist eine wirkliche Bedrohung. Ja. Immer. Und das ist ja in allen seinen Filmen ist das immer so ein Thema. Es gibt immer gut gegen böse.
Ja. Also insofern malt er da schon ganz schön viel Schwarz-Weiß, aber er schafft es halt auch irgendwie so ikonische Figuren zu erzeugen, die dann bei einem selbst sticky im Kopf bleiben, die man einfach mitnimmt über die Zeit und die auch so glaubwürdig sind. Also die selbst die Bösewichte, die nur für einen Film herhalten, im Gegensatz zum Indianer selbst, der ja dann über die Folgen immer wieder also über die Filme immer wieder da im Mittelpunkt steht. Aber selbst wenn nur für einen Film so ein Bösewicht reinkommt, das war dann immer irgendwie so jemand, ach, der hat das einfach drauf gehabt, die richtig zu positionieren oder zu platzieren. Ich muss aber sagen, bevor dieser Stein einmal bei mir losgerollt ist, der war dann auch danach nicht mehr aufzuhalten, war noch ganz wichtig, dass davor bei mir eigentlich noch so ein zum Übergang zwischen dem Kindsein und zur Jugend, haben für mich vor allem auch so die, gut, es gab die Klassiker, Sendung mit der Maus, Augsburger Puppenkiste, was man halt alles so geguckt hat, die harmlosen Sachen. Und dann hatte ich aber so recht bald schon ein Ritual, vor allem samstagmorgens hatten wir so im kleinen Raum von meinem Vater, war so eine kleine, ja, graue Couch, wie man sich die damals so in den 80ern vorgestellt hat. Und da war so ein ganz kleiner Fernseher am anderen Ende des Raumes. Und da habe ich samstagmorgens immer in aller Herrgottsfrüh mich auf die Couch gehockt, im Schlafanzug damals noch, habe immer so ein Müsli gegessen und habe dann wirklich Stunde um Stunde ein Comic nach dem anderen mir reingefahren. Und ich weiß noch, ich habe Milliarden verschiedene Sachen geguckt. Zum Beispiel die ersten Spider-Man-Comics, die dann wirklich animiert liefen im Fernsehen, wo er auch wirklich mein Held geworden ist, mein absoluter Übersuperheld forever and ever. Und auch Batman-Comics, Captain Planet, Dungeons and Dragons, Darkwing Duck, DuckTales, Marshall Bravestar, Mask Transformers. Die Liste ist riesig. Und das wurde dann jeden Samstag immer durchgewatcht. Und das ist bis heute, sind mir diese ganzen Serien auch, also diese Comic-Serien auch noch sehr heilig und wichtig. Und die haben auch so richtig mein Interesse, mich zu öffnen für dieses ganze Filmwerk, ganz stark gefördert oder ganz stark überhaupt mich in diese Richtung entwickelt, weil ich natürlich mich schon nach dem Samstag auf den nächsten Samstag gefreut habe, auf dieses Ritual Samstagmorgens. Und das Schönste war immer, wenn die Mama dann nach Hause kam, zur Mittagsstunde, und dann vom Einkaufen frische Brötchen mitgebracht hat. Und dann bin ich immer runter und es gab immer für mich ein Sesambrötchen mit Salami und Käse drauf und dann oben auf die Couch wieder zurück zu den Comics, bevor dann der Samstag richtig begann und dazu dieses Salami-Brötchen gegessen. Das ist für mich eine Jugenderinnerung, die ist unbezahlbar wertvoll. Was ganz Besonderes. Ja,
was du gerade ansprichst mit diesen ganzen Comic-Serien, machen wir uns jetzt vor, der Sonntagmorgen war ja geprägt vom Disney-Club, dann später Tigern-Club, glaube ich, da war ich schon zu alt, aber Disney-Club, und da ist ja nur Darkwing Duck, Chip und Chap, keine Ahnung, also
Chip und Chap,
diese ganzen Gummibärenbande, wie das alles hieß. Das hat man natürlich mit jeder Phase seines Körpers aufgezogen. Halt, ne? Habe ich aber für mich jetzt so ein bisschen mehr unter dem Serien-Genre abgepackt. Aber ganz klar, das hat er natürlich als Kind getriggert und hungrig auf alles Weitere halt gemacht. Und so, denke ich mal, ist man ja dann, wie du es ja auch angesprochen hast, dann auch in dieses Thema Filmwelt dann halt reingekommen. Ne? Durch diese Aufsaugen von allem, was da geboten wurde. Da wurde ja super viel guter Content geboten zu der Zeit. Ne?
Ja, und vor allem, weil diese ganzen Comic-Serien wirklich sehr, sehr gut waren. Und ich wette mit dir, du kannst bis heute wahrscheinlich auch noch fast alle Titelmelodien inklusive Text auswendig.
Logisch.
Ich weiß noch Zeilen aus Darkwing Duck, Captain Planet, kann ich den Spruch vom Anfang noch, Bravestar natürlich.
Ja, da war er weg.
Chip and Chap.
Das hat man ja auch hundertfach geguckt früher. Aber weil du gerade auch bei dem Thema Rituale warst, bei mir ist auch der Prägung durch die Eltern mit Ritualen, finde ich sehr interessant, wie die Eltern das so beeinflusst haben. Bei uns war es ja zum Beispiel auch so, dass so Samstagabend war so der Filmabend oder der besondere Filmabend, nenne ich es jetzt mal. Da sind wir als Kinder dann erst in die Badewanne gekommen und dann so gegen Abend hin hieß es dann, die Eltern suchen jetzt irgendwelche Filme aus, die man guckt. Und dazu muss ich halt sagen, mein Vater ist so sehr Krimi-affin gewesen. Das war dann immer sonntagsabends, muss dann auch der Tatort geguckt werden. Und
ja,
ein Fall für zwei und Columbo und so, kennt man ja alles, diese ganzen alten Dinge. Aber bei uns war dann halt auch so, weil du gerade bei diesem schönen Thema mit Ritualen warst, so dieser Samstagabend war dann so James-Bond-Film vorbehalten. Irgendwelchen Western.
Genau.
Aber also mein Vater war ja riesen Western-Fan. Und das hat mich auch so ein bisschen zum Western. Ich gucke auch heute noch sehr viele Western und bin super Clint Eastwood-Fan und so. Und mein Vater war halt auch noch so Charles Bronson hier, Ein Mann sieht rot, so diese ganzen Filme, die mir jetzt heute gar nicht mehr angucken.
Ja, ich glaub, das Ein Mann sieht so rot.
Rape and Revenge-Filme heißt die, glaube ich, oder so John Wayne-Filme, wo man halt auch, wenn man mal mehr über den John Wayne dann erfahren hat, auch so ein bisschen Fragen stellen kann, genauso wie beim Charlton Heston und so, From Wild Cold Dead Hands. Das waren so die Filme, die mich früher getriggert haben und die mir dann aber auch mit den Eltern dann samstagsabends geguckt haben. Mein Bruder, ich auf der Couch. Meistens gab es dann irgendwie hier vom halbe Hähnchen vom Kauzloch oder sowas. Und das war so unser Samstagabendritual irgendwie, dass wir irgendwelche Fernsehfilme dann geguckt haben, ne?
Ja, und es hat auch alle so zusammengebracht. Also alle hatten so ungefähr auch immer die gleichen. Das war nicht heute so wie, was wollen wir denn gucken? Versuchst du mit vier Leuten, ja, ich habe mal ein bisschen mehr Bock auf das. Ah nee, das ist mir gerade zu viel Action. Ah nee, das ist mir früher. War einfach klar, okay, wir gucken jetzt irgendwie so ein Indiana Jones oder irgendwas und boom, da waren alle Feuer und Flamme und jeder hatte Bock. Das war anders als heute, wo so die Diversifizierung des Geschmacks oft auch unmöglich macht, irgendwie was Gutes zusammen zu finden, weil man halt dann doch zu unterschiedliche Wünsche hat. Und früher war das irgendwie, fand ich, viel, viel einfacher. Ne? Da kam ein Blockbuster, klar, den gehen wir gucken, fertig ab.
Genau, und dann hat es ja, das waren ja alles noch Fernsehfilme, wo ich eben gesagt habe, wie das dann angefangen hat, so wie ich dann so 13, 14 war, denke ich mal so in meiner Erinnerung, hat ja dann in Gelnhausen die erste Videothek eröffnet. Oder die hat vielleicht auch schon vorher aufgehabt, aber man hat dann das erste Mal so diesen Weg zur Videothek gehabt. Und da sind dann halt meine Mutter, mein Bruder, ich und mein Vater hingefahren. Samstags oder meistens auch schon freitags dann vielleicht. Und dann sind für Samstagabend zwei Filme ausgesucht worden. Natürlich sind die, ich sag mal, die Blockbuster-Filme für abends haben dann meine Eltern mehr oder weniger ausgesucht. Obwohl ich glaube, dass mein Vater da gar nicht so oft mit dabei war. Und wir durften dann nochmal ein, zwei Filme so für sonntags, nachmittags mitnehmen, mein Bruder nicht. Jeder so einen Film. Wie viel gottverdammte Stunden ich in dieser Videothek verbracht habe, nur allein zu dieser Zeit, will ich gar nicht wissen. Aber da ging dann auch genau das, was du eben gesagt hast, los. Einfach so dieses, ja, das ist mir zu actionlastig, das ist mir zu schnulzig, das ist mir dies. Das hast du ja bei Fernsehfilmen nicht gehabt. Da musstest du halt gucken, was auf. Jetzt hört sich wieder an, wie der Opa erzählt vom Krieg. Halt, ne? Opa, erzähl mal, wie war es denn früher mit ARD, ZDF? Wir hatten halt nur drei Programme und man konnte nichts streamen. Da musste halt gucken, was kam, verdammt.
Und apropos gucken, was kam. Man hat früher noch Zeitschriften wie die Hört zugekauft, um sich über das Programm zu informieren, TV weil Spielfilm. Es keine andere Möglichkeit gab. Ja, genau, TV-Spielfilm. Und die damals ja besonders herausgestochen ist, also in Abgrenzung zu Hört zu, die wahrscheinlich in jedem deutschen Wohnzimmer damals gelegen hat, wegen diesem Bewertungssystem, weißt du, die hatte noch damals dieses innovative Bewertungssystem mit dem Daumen und so weiter.
Totales Bewertungssystem. Daumen hoch, Daumen runter, kein Daumen.
Genau, die wirkte so viel moderner als die Hört zu, die so ein bisschen altbacken dadurch wirkte. Die hatten, glaube ich, auch mehr so Berichte zu so Filmstars und Sternchen drin, die Hört zu war ja sehr traditionell, hat aber in unserem Haushalt, glaube ich, relativ lange überlebt das Blättchen, muss ich sagen. Also, das ist gar nicht so früh gestorben.
Bei uns war, ich weiß gar nicht, was es angefangen hat, aber die TV-Spielfilm war über gefühlte Jahrzehnte
präsent. Ja, genau.
Mein Vater ist auch heute noch so, der sitzt auch mit der Fernsehzeitung da, der kennt das gar nicht im Internet zu gucken, was kommt denn heute. Und der guckt halt auch einfach, was kommt halt. Ne? Der hat ja gar keinen. Der ruft mich auch heute noch an und sagt, Tim, heute Abend kommt 22.25 Uhr, kommt hier mit Charles Bronson, der Apache oder so, muss mal gucken. Der Vater, den haben wir jetzt schon 300 Mal zusammen geguckt. Also den kann ich schon frei mitsprechen, weil, ja, super Film. Und hier nächste Woche musst du mal gucken, kommen hier die alte Sherlock Holmes Filme von 1940 nochmal. Vater, ja, ich weiß, ich habe die DVD-Box davon. Aber der ruft mich dann auch an, immer noch, fast einmal die Woche so ungefähr, und sagt mir dann hier auf so und so, auf dem Programm, meistens irgendwelche dritten Programme hier, NDR oder was, läuft heute Abend hier Clint Eastwood, Dirty Harry 3, super Film, guck mal. Und dann oftmals erwische ich mich dann dabei, wir gucken ja so gut wie kein normales Fernsehen mehr, aber dass du das dann auch machst. Ja, ich gehe dann abends auf die Couch, dann gucke ich aufs Handy, dann steht da 22 Uhr, dann denke ich, ach, keine, könntest du eigentlich mal auf NDR schalten, Dirty Harry hast du ja auch schon lange mehr geguckt.
Genau,
und das ist so.
Lässt man dann so, weißt du, so mitlaufen. Man guckt es ja dann nicht mehr wirklich so voll konzentriert da drauf, sondern hat dann nebenbei vielleicht noch das Handy oder so in der Hand, aber dann kommen wieder diese Szenen, die man besonders gut fand, und dann ist man wieder voll dabei und aufmerksam. Das bringt mich gerade auf den Gedanken. Damals war es ja auch so, man ist ja, als wir dann quasi von der Kindheit in die Jugend übergegangen sind wir ja noch nicht ständig ins Kino gerannt, ne? Auch wegen den ganzen Altersbeschränkungen, so die es gab, konnte man eh nicht alles gucken, was man will. Da habe ich auch noch eine Anklage im Gepäck später. Da muss ich später noch auf Braveheart zu sprechen kommen. Aber Ja, da muss ich diesen Kinosteher auf dich komme ich heute noch zu sprechen, mein Freund. Und auf jeden Fall war es so, du warst ja quasi zu Hause. Und diese ganzen Filme liefen im Fernsehen, die du vielleicht gar nicht hättest so im Kino gucken dürfen. Deine Eltern haben dir dann erlaubt, das zusammen mit einem zu gucken, um vielleicht auch, wenn dann eine doch etwas schlimmere Szene kam, notfalls auch mal vielleicht die Hand vor die Augen oder so, um mal ein bisschen, also man hat als Eltern dann noch Kontrolle gehabt. Und dann war das halt für uns normal, dass man das alles mit der Familie zusammen erlebt hat und im Fernsehen gesehen hat. Und später, als man dann wirklich ins Kino gehen konnte und da auch alles gucken konnte, hat sich dieses Gemeinschaftserlebnis ja auch so ein bisschen verselbstständigt. Man ist dann eher so mit seinen Kumpels und so auch ins Kino gegangen, und mal mit dem, und mal mit dem. Aber du warst halt nicht immer im Kreise deiner Familie mit denselben Leuten am Filme gucken zusammen. Das hat sich dann so ein bisschen, also ich meine, mit meinem Vater habe ich das noch sehr, sehr lange gemacht. Aber so generell, dass wir da alle zusammensaßen, was geguckt haben, das hat sich dann schon irgendwann, ja, er hat einfach so nicht mehr stattgefunden und hat sich mehr dazu entwickelt, dass jeder so sein eigenes Ding geschaut hat oder die Dinge, die einen besonders stark interessiert haben, vor allem angeguckt hat. Und ich merke aber da drin, sozusagen, als wir dann jugendlich waren und ins Kino gehen konnten, da hat sich dann nochmal so eine neue Welt der Filmfaszination eröffnet, weil man auch viel mehr so dieses Erlebnis hatte, ich gehe aus dem Haus in ein großes Kinocenter hinein, dort treffe ich viele Leute oder fahre mit denen zusammen hin, die ganze Fahrt dahin, das war ja das Ritual, das Vorfreuen, das drüber unterhalten, das nächsten Dienstag geht's dann endlich ins Kino, da kommt dann endlich der und der Film raus, wo du dann die ganze Woche schon vorher drüber geredet hast. Wenn heute auf Netflix ein Film im Mai rauskommt oder jetzt zu sehen ist im kommenden Monat, da sagt man, wenn man überhaupt drüber redet, dann redet man mal so ganz kurz drüber, so, ja, kommt, ja, habe ich auch gehört, cool, naja, cool. Und das war's dann. Aber so dieses, du merkst es, ne, wie früher, dieses, ja, ey, der nächste Indiana Jones kommt. Und oberkrass, ich habe gehört, da soll es um dieses und dieses Thema gehen. Und wahrscheinlich spielt er dann auch in Deutschland oder in Amerika oder keine Ahnung, der turnt auf Stonehenge rum. Und dann hat man darüber spekuliert, sich ausgetauscht und hat sich gegenseitig erzählt, was man alles will, dass der Indiana Jones macht, was man sich wünschen würde. Ne? Das war so viel Eigenkreation, Kreativität dabei. Und heute ist es so, ja, am 16. kommt dann das, ja, cool, Ende.
Ja, das ist natürlich, einmal nochmal auf dieses Thema, nicht mehr zusammen gucken mit den Eltern. Es hat ja dann auch so ein bisschen angefangen, dass man dann halt mit seinen Kumpels, Kollegen, Nachbarschaft, dann sich alles an Videofilmen reingeballert hat, was man irgendwo hergekriegt hat. Okay. Und dann war das ja super, dass ich meistens generell eher ältere Freunde hatte, die dann auch schon die 16er-Karte in der Videothek hatten, die durften schon Filme ab 16 mitnehmen. Da war ja die Karte nicht mit dem GPS, sag ich, mit dem RFID-Chip oder sowas versehen wie heute. Sondern die haben einfach unterschiedliche Farben gehabt. Und dann wusstest du schon an der Farbe, die war blau, ich durfte gar keine roten Filme mitnehmen halt. Ne?
Ja.
Und also auch, wenn man jetzt darüber nachdenkt. Und dann hat man natürlich viele Kumpels gehabt, die hatten dann schon eine blaue, teilweise auch unberechtigterweise eine rote Karte, zum Beispiel von den Eltern. Und dann haben wir uns da wirklich, weil du ja gesagt hast, dieses Gesellige, das ist dann zwar von der Familie weggegangen, aber wie viel unendlich viele Filmabende, Nachmittage mehr mit Kumpels dann gemacht hat,
oh ja,
hat sich natürlich dann dahin verlagert. Und halt auch ganz klar, das Thema Kino bei uns in Gelnhausen, um da gleich mal drüber hinzugehen, mit den Kumpels dann ins Kino zu gehen, war für mich früher das Größte. Klar, die Eltern haben dann meistens hingefahren, da hat man sich extra ein bisschen weiter unten rausschweißen lassen am Gymnasium oder so, damit die anderen, die Girls und so, das oben nicht so gesehen hat, dass man von den Eltern wieder ins Kino
fährt. Ja, natürlich, natürlich.
Ja, mit dem Stadtbus wollten wir auch immer nicht fahren und so, naja, Vater, du kannst uns ruhig hier vorne an der Stadthalle.
Genau.
Ich kann auch schon bis vor das Kino fahren. Nee, wir laufen noch ein Stück. Dann irgendwann später musst du eh noch ein Stück laufen, weil du musst ja noch zwei Zigaretten rauchen, bevor du ins Kino gehst.
Und du kennst das, wenn die Eltern dann sagen, nee, ich fahre dich gern.
Nein, muss er sein.
Und man versucht so alles, um dass das nicht passiert. Ne? Und dann ist es manchmal aber auch schon zu spät gewesen. Ach komm, ich will doch nicht, dass du hier noch einen Meter laufen musst oder so. Ich lasse dich natürlich direkt in der Front raus. Und man ist dann so ausgestiegen, so, ja, danke.
Ja. So ausgestiegen, wie man dann Jahre später aus dem Polizeibus ausgestiegen ist, wenn die an Heim gefahren haben. So hat sich's angefühlt.
Original.
Genau. Und wir hatten ja in Gelnhausen das Geile, und es ist ja heute noch so, dass wir zwei Kinos haben, zwei kleine, beide in Familienbesitz, das Pali und das Casino. Und das ist noch so richtig Oldschool-Kino. Das hat auch noch viel Feeling von vor 20 Jahren, wo ich das erste Mal hingegangen bin. Da ist noch so, das hat mit einem Kinopolis oder einem Cinemax und wie die ganzen anderen, müssten wir jetzt eigentlich alle aufzählen wegen Werbung, aber ich sage jetzt nur die zwei, gar nichts zu tun im Endeffekt. Oder nicht viel. Klar, bei guten Filmen, wo man mal die Leinwand braucht und den Sound, da fährt man dann doch eher mal ins Kinopolis nach Hanau oder so. Aber wir gehen schon relativ häufig auch heute noch in diese zwei Kinos, weil das noch so, das hat was Atmosphärisches. Du gehst da rein, das ist heute noch ein kleines Kassenhäuschen, wo einer drin hockt, der die Tickets verkauft. Dann ist diagonal gegenüber 2 Meter Luftlinie weiter ein kleiner Stand, wo man sich Süßigkeiten und Naschzeug und Bier kaufen kann. Und dann nicht diese überdimensionierte Scheiße. Du kennst das ja, Tobi, so diese.
Ja, ja.
Wir hätten wieder gern ihr Nacho Menü mit der 2 Liter Cola oder so diesen American Style halt, ne?
Ja, alles so überdimensioniert, aber das ist ganz cool, dass wir gerade bei diesem Stichwort angelangt sind, weil früher hatte man halt eben diese kleinen Kinos, die man kannte, und dann hieß es auf einmal, ja, da hat jetzt ein Kinopolis aufgemacht, man hatte noch gar keinen Begriff davon, was das bedeutet, dass das ein Kinopolis ist. Und dann bist du da das erste Mal hingefahren und da war dieses Gebäude riesig, die Säulen davor riesig, alles einfach nur riesig und gigantofantastisch, und dann bist du da durch diese Schwingtüren oder also durch diese Türen rein und auf einmal hast du gedacht, was ist denn das? Eine irgendwie 25 Meter lange ovale Bar, wo 360 Grad dran bedient wird, Kinoseele, was? 22 Stück? 20 Stück in einem Gebäude, was ist denn hier los? Also verkehrte Welt, alles auf den Kopf gestellt, alles plötzlich in Superdimensionen anstatt klein und gemütlich, und das war damals aber überhaupt kein Nachteil, also ich als Jugendlicher habe das als mega gut empfunden, weil das alles so modern und technologisch erneuert wirkte. Ne? Also man hatte das Gefühl, in so eine ganz von so seiner alten Stadt in so eine ganz moderne neue Stadt einzuziehen, reinzugehen. Und das war erstmal nur faszinierend und toll am Anfang. Aber das hat sich noch geändert.
Das hat sich bei mir, aber ich bin dabei, am Anfang war ich da auch mega gehypt von, wir sind auch heute noch viel im Kinopolis, so ist nicht, ist es in Hanau, wo ich auch nach der Arbeit schnell mal mittags hinfahren kann oder sowas.
Ja.
Braucht man nicht drüber reden. Und es ist halt auch mehr so als Happening, wir fahren zu viert mal da ins Kino, gehen vorher noch was essen, wenn mal gerade keine Grippe-Pandemie ist, ist ganz klar, braucht man nicht drüber reden. Aber ich liebe es halt auch unter der Woche abends einfach mal mit 2, 3 Kumpels nach Gelhausen ins Kino zu gehen.
Ja.
Man holt sich sein Bier vorher, bissi Popcorn an dem kleinen Ständchen. Da ist auch noch so, die Kinokarte ist gar nicht bedruckt, dass man die sammeln könnte daheim. Das ist einfach so ein perforierter, kleiner, roter, grüner Zettel, den der Typ, der vorher an der Kasse gesessen hat, dann nachher als Abreise, wenn er das überhaupt noch macht,
wenn er
das
so macht,
abgerissen hat. Du hast dann einfach bei dir im Portemonnaie so einen kleinen Zettel gehabt und konntest gar nicht sagen, von welchem Film das war. Und dann ist das halt auch noch genauso im Kino so, dass die Werbung, also kommt immer erst Werbung, Trailer, dann Film. Und die Werbung vorher ist lokal gehalten. Also du kannst dir quasi als Ladenfirma im Gehäuse umraum, kannst du dir da kurz Sendezeit kaufen. Und jeder Zuhörer wird unterschreiben, Peter Kraus, das Beste für ihr Auto, ist über 20 Jahre hinweg, kommt in die
kreativsten
und dämlichsten Werbespots geschaltet. Diese arme Firma Peter Kraus, ich glaube, die ist sogar in Gelnhausen. Und die Leute haben sich immer, ich weiß gar nicht, ob das gewollt war, dass die Leute sich immer kaputt gelacht haben, weil die Werbung so awkward war. Und die haben das einfach 20, das habe ich als Kind schon gesehen, die haben immer wieder neue Werbeclips auch gebracht, immer wieder anders gemacht. Und dann immer, Peter Kraus, das Beste für ihr Auto. Das war so dieser Werbeslogan da dabei, wo ich mir denke, ist das eine seltsame Art Humor gewesen von denen? Oder war das unbeabsichtigt? Die Leute haben immer gelacht, aber jeder, ich schwöre dir, jeder, der jemals in Gelhausen im Kino war, weiß, dass es einen Autolackierer Peter Kraus in Gelhausen gibt.
Also hat es ja geholfen, auf jeden Fall. Die Werbung hat, glaube ich, fantastisch funktioniert. Du kannst dich heute noch an alles erinnern, so viele Zeit später. Das war damals aber so, ich kenne es auch noch so, da kam dann ihr Kfz-Mechaniker vor Ort, ihr Lokaler sowieso, das war da ganz normal, dass man irgendwie so Kooperationen hatte und diese, ist auch noch keine halbe Stunde Filmvorschau und Werbung und so gab. Das war ja damals auch noch anders, wie lange es gedauert hat, vom Reingehen ins Kino, bis dann der Film wirklich anfing. Das war ja alles viel, viel kürzer und noch nicht so... Genau.
Vorgebaut. Erst mal 40 Trailer von Til Schweiger-Filmen vorher gezeigt.
Ja, oder dass du weißt, wenn ein Film um 20 Uhr nominell auf der Schedule von dem Kino steht und dann weißt du eigentlich, du kannst erst um 20.30 Uhr da sein und bist immer noch pünktlich. Und das ist schon weird. Bei mir war es übrigens das Kinocenter in Friedberg, wo das angefangen hat. Also nachdem man sozusagen dieses heimische Ritual, ich wurde dann älter und das heimische Ritual hat dann so auch zu den Zeiten, wo ich Filme gucken wollte und so, einfach so nicht mehr stattgefunden und verlagerte sich dann da rein, dass ich mit meinem Vater vor allem wahnsinnig viel im Kinocenter in Friedberg war, denn es gab damals zwischen der Firma, für die mein Vater gearbeitet hat, in dem Kino gab es so eine Kooperationsvereinbarung und der gute Herr Albert Wunderer, also wenn Sie das hören, vielen Dank nochmal nachträglich dafür, und zwar wirklich aus tiefstem Herzen, der hat meinem Papa damals immer, also ich glaube, das war nicht mein Papa persönlich, sondern der Redaktion, wurden damals immer eine Jahreskarte ausgestellt für zwei Personen fürs Kino, mit der du so oft kostenfrei ins Kino gehen konntest, wie du wolltest. Und da haben sich Kollegen, die sich halt immer abgewechselt, und ich glaube, irgendwie als Kind durfte ich dann auch da kostenfrei mit rein, und so konnten wir halt auch ganz viel Filme gucken. Also lieber Herr Wunderer, vielen Dank nochmal dafür. Das hat wirklich mich geprägt, diese Zeit, ja, in Ihrem Kino. Und das war sehr ähnlich, wie du das erzählt hast. Du kamst da rein. Ich habe das alles noch bildlich vor Augen, wie ich da reingegangen bin, wie das da aussah. Und zur rechten Seite war dann so, wo du da ein Ticket gekauft hast. Und dann bist du durch so eine kleine Tür durch. Also einen Meter weiter wurde dir dein Ticket dann gerade abgezwackt, ne? Und dann bist du durch. Dann kam die kleine Theke, wo man dann Popcorn und Cola kaufen konnte. Und für mich gab es immer eine kleine 0,3er Cola aus der Glasflasche und ein Popcorn, übrigens in normaler Tütengröße.
Ja, eins zu eins genauso. Glasflasche. Genau. Haben die Leute halt immer runtergerollt, das hast du immer gehört, die
hinten. Ja, genau.
Es war auch nicht so steil wie heute im Kinopolis. Wenn einer ein bisschen größer war, und wenn einer größer war, hat er immer vor mir gesessen im Kino, auch heute noch. Genau. Der Größte, der Einzige, der Basketball gespielt hat in dem ganzen Saal, hat sich vor mich gesetzt.
Genau.
Das gab es ja gar nicht wie im Kinopolis, da konnte ja Michael Jordan vor dir sitzen, da würdest du ja trotzdem was sehen. Der war aber, glaube ich, gar nicht so groß. Und was? Da hast du auch mal Pech, dass jemand vor dir gesessen hat, aber den du halt nicht gescheit drüber gucken konntest.
Oh ja, ich erinnere mich an viele Halsschmerzen, weil ich den ganzen Film quasi so, weißt du, so halb schräg zwischen zwei Köpfen vor mir durchgeguckt habe, um was zu sehen, weil ich war auch noch kleiner. Ich erinnere mich noch dran, und ich weiß auch noch, dass... Wenn du da deine Süßigkeiten gekauft hast, und dann gingst du geradeaus durch, es ging geradeaus den Gang lang, und da waren links und rechts gleich zwei Türen zu zwei Kinos, die nebeneinander waren, und am Ende unten des Gangs war das Roxy, das große Kino. Und es gab noch sogar ein Kino, bilde ich mir ein, im Keller. Da musstest du dann gleich, wenn du reinkamst, rechts ging es so ein paar Stufen runter. Das war winzig klein, so erinnere ich mich. Und das triggert bei mir gerade voll das krasse Erlebnis. Ja, und zwar,
auch gerade voll zurückversetzt.
Ja, ich laufe da gerade nochmal durch im Kopf, ne? Und ich wollte mit meinem Vater einen Film gucken, und der war auf der, wo ich gesagt hatte, im rechten Kino von den beiden ersten, wo du zur Tür reingehen konntest. Und wir sind da rein. Lass mich doch mal kurz überlegen. Wir sind da ins Kino rein, wollten diesen Film gucken. Und genau, und haben uns aber, anstatt ins rechte Kino zu gehen, obwohl wir wussten, dass wir ins rechte mussten, sind wir aus irgendeinem Grund links abgebogen und haben uns reingesetzt und ja, noch 10 Minuten gewartet und so, und dann ging's los und haben uns aus Versehen in 7 gesetzt. Und das ist einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Und wenn du in 7 reingehst, noch nie was davon vorgehört hast, überhaupt nicht weißt, was dich erwartet, ich werde den Satz meines Vaters nie in meinem Leben vergessen. Der Film fängt an, dann kommt die Schrift, wird eingeblendet, wer da mitgemacht hat, ne, die Pre-Credits sozusagen, das ja, genau. Und die Schrift zittert ja so. Da hat sich mein Vater im Kino zu mir umgedreht und hat gesagt, also du, Tobi, wenn das hier schon so anfängt, dass das da so rumzittert, das kann nichts Gutes verheißen. Und dann kam dieser Film danach, der uns mind-blowing.
Ja, also immer noch einer meiner Lieblingsfilme.
Einer der besten, die gemacht
haben. Einmal im Jahr, mindestens.
Ja, sensationeller Film.
Aber wie du bist ja auch alt. Wie du es gerade so toll beschrieben hast, um das mal abzurunden. Du warst mit deinem Vater da, der war mit Kumpels da. Das waren immer noch Gemeinschaftsaktivitäten. Oh, wenn ich überlege, mit wie vielen Leuten, also man hat ein Film gucken, ist ja was Persönliches, sag ich, man guckt ja in dem Sinne allein. Aber mit wie vielen Leuten ich jahrelang Filme weggesuchtet habe. Wenn ich nur überlege, bei meinem Kumpel Busch, der 2 Häuser weiter gewohnt habe, wie oft wir zu dritt, zu viert, bei dem im Keller, also der hat so eine Kellerwohnung gehabt, also sein Zimmer war im Keller, sagen wir so, und wir haben einfach nur bei dem gesessen, freitagsabends, samstagsabends, hatten uns 2 Steigen Bier, Alster, Wasser, keine Ahnung was gekauft, haben 4 Päckchen Zigarette bereitgelegt, Pizza vom Kalo geholt. Und dann haben wir am Stück 3, 4 Horrorfilme oder sonst irgendwas hintereinander durchgeballert. Und wirklich allen Scheiße. Von Gesichter des Todes über alles, was da ging. Einfach immer zu dritt, zu viert, keine Ahnung, geguckt. Na, hieß es auch hier, was machen wir am Wochenende? Machen wir schöne Filme am Bambusch, zack. War der dann später, ich hab dann so mit 16, 17 einen anderen Kumpel von mir, der Andi, und ich, wir haben dann so dieses krasse Cineasten-Ding für uns entdeckt, so diese brutale Filmlandschaft. Da haben wir wirklich bei ihm hauptsächlich daheim gesessen. Auch meistens noch 2, 3 andere Leute dabei, je nachdem auch, was wir für einen Genrefilm geguckt haben. und haben dann einfach alles konsumiert, was es an Filmen gab. Ja. Wir haben uns beide riesige DVD, ich sitze hier gerade mehr, DVD-Bibliotheken angelegt, gegenseitig Filme ausgeliehen. Da waren immer zwei, drei andere Leute noch dabei, mal irgendwelche Mädels mit dabei, mal dies. Und das war immer so ein Gemeinschaftsding. Man ist da hingekommen, man hat was zu trinken mitgebracht, man hat was zu knabbern mitgebracht. Keine Ahnung, hat dann abends zusammen Essen bestellt, wie es so die ersten Pizza-Lieferdienste und sowas gab. Und es war immer so, man hat es zusammen gemacht. Gerade bei Horrorfilmen war immer so, ah, hier, ich habe nochmal zwei, drei geile Horrorfilme. So diese französischen Dinge, wie das dann irgendwann aufkam, hier, Martyrs. Und so diese ganzen richtig üblen Dinge.
Das ist ein Meisterwerk.
Ja. Dann hat man sich zu dritt hinguckt und dann hat dann auch einer mal gesagt, hier Leute, ganz ehrlich, ich kann mir sowas nicht angucken, ich gehe jetzt heim. Ich bin da nächste Woche wieder mit dabei. Und wir haben, das war einfach so dieses gemeinschaftlich Filme gucken und dann auch sofort darüber zu sprechen, was fand mir geil, was fand mir nicht geil, dieses Austauschen darüber.
Den ganzen Abend dann noch, ne, bis in die Nacht.
Genau, dann zu sagen, ich habe auch noch den Vorgängerfilm von dem Regisseur, habe ich auch noch hier im DVD-Regal, kannst du dir ja mal mitnehmen, hat andauernd Filme ausgeliehen, ausgetauscht und man hat es immer so als Truppe oder als Kumpelkreis gemacht und gerade der Andi und ich, wir haben uns da ja so gegenseitig auch hochgestachelt mit diesem, oh, ich habe das gesehen. Das war ja schon fast wie Hausaufgaben. Also brutal, wie man das dann gemeinschaftlich gemacht hat. Klar habe ich auch mal alleine einen Haufen Filme geguckt. Also für mich war ja mal so ein Ritual, gezwungenermaßen, dass man so den Kater vom Donnerstag Spottlerheim oder vom Gaudi Max dann freitags nach der Arbeit
erstmal
loswerden. Ja, man ist ja dann immer arbeiten gegangen, weil Freitag arbeiten ist ja nicht so schlimm mit Kater, den kriegt man schon rum. Hat mir 200 Mal gedacht und hat sich 200 Mal geirrt. Und dann bin ich... Ich weiß gar nicht, wie das zustande kam. Ich bin jahrelang, fast jeden Freitag, gerade so, wenn jetzt kein Sommer war, halt so in den traurigen Jahreszeit, mittags nach Altenhaslar in die Bibliothek gefahren, direkt nach der Arbeit. Hab mir zwei, drei Filme fürs Wochenende geholt, je nachdem, wie man auch so Zeit hatte, die zu gucken. War aber eingeplant, dass ich die montags erst zurückbringe. Hat sich mit den Leuten da in der Bibliothek ausgetauscht. Die kannte man ja alle, hat auch immer wieder dieselben da getroffen. War richtig geil für die Atmosphäre. Und dann habe ich mir freitags, mittags immer erstmal so zwei, drei Filme geholt, dann auch meistens schon zwei mindestens mal geguckt, dass man für abends wieder fit war, um wieder wegzugehen. Und dadurch hat man über Monate hinweg an Filmen abgearbeitet.
Oh ja, aber ich meine, da war Gutes wie Schlechtes alles dabei, aber man hat halt, du sagst es schon, echt so eine ganze Menge mehr mitgenommen. Heute verteilt man seine Aufmerksamkeit auf viel, viel mehr verschiedene Sachen. Und damals war man vielleicht auch von der Auswahl der Dinge, die man da machen kann, jetzt mal Sport und so außen vor gelassen. Also bei so Entertainment-Erlebnissen, klar, du bist ja ans Regal eine Videothek und so viel Neuerungen pro Zeiteinheit gab es ja da auch noch nicht. Das heißt, man ist auch öfter mal hingegangen, da war immer noch derselbe Kram wie vorher und dann hat man vielleicht auch mal irgendeinen Film mitgenommen, den man sonst gar nicht angefasst hätte und hat so die eine oder andere Perle auch gefunden, also durch Zufall, weil halt gerade kein neuer Blockbuster da war. Das erinnert mich an was, oder das ist eine ganz gute Brücke, von diesem Familienritualereignis geht es dann sozusagen dazu hin, dass man sich selbst entweder mit Freunden ins Kino fährt oder selbst damit beschäftigt. Bei mir wäre da zum Beispiel, also für heutige Verhältnisse sozusagen, der Cine-Dave besonders zu nennen. Das ist ein sehr guter Kumpel von mir, der David. Das ist wirklich so ein überkrasses Kino-Mastermind. Also der lebt Kino wie niemand anders auf der Welt, den ich kenne und Filme und überhaupt alles. Und der hat so ein Wissen darüber, dass es wirklich unerreicht. Und der hat die, nicht nur, dass er ein total genialer Typ ist, sondern auch und auch unglaublich viel über Kino und so weiß. Er sorgt ständig dafür, also eigentlich jedes Jahr, dass ich irgendwelche Highlights erlebe, die ich ohne ihn einfach gar nicht wissen von würde und nicht erleben würde. Nur mal ein paar zu nennen. Also sozusagen die Rituale früher mit der Familie, dann die Rituale mit den Kumpels in der Jugend und Adoleszenz. Und damals, wie auch heute schon, ist vor allem hier der Cine-Dave für mich einfach ein Genie. Mit ihm, mal um zwei, drei Highlights zu nennen. Was habe ich mit ihm erlebt im Kino? Das ist dann immer so, weißt du, er ruft dich an und er schreibt dir eine E-Mail, auch eine lange E-Mail, meistens sehr detailliert, mit super vielen coolen Informationen drin und geilen Ideen und er hat schon die ganze Planung picobello fertig und du musst eigentlich nur noch auf den Knopf drücken und dich ins Auto setzen, um dann dabei zu sein. Also das Hut ab, Dave, again and again. Und was er zum Beispiel Tolles organisiert hat, war, wir waren bei der Hateful Eight Roadshow in der Schauburg in Karlsruhe. Das war einfach nur für mich ein Erlebnis.
Richtig geiles Erlebnis.
Oh, ey, Ich werde noch mein Leben mich daran erinnern. Da habe ich die Kälte, da habe ich die Kälte einfach durch die Kinokamera, durch das Bild in mich drin im Kino, in mich reingespürt, in dem Anfang von dem Film mit dem ganzen Schnee und die Geschichten und so. Und ich habe mit ihm den ersten 3D-Kinofilm gesehen, den richtig großen im Cinemagnum damals in Nürnberg im Cinecittà, den Beowulf. Mein
Katastrophenfilm.
Aber ja, da bin ich bei dir. Es ging da auch mehr so ein bisschen um die Technik zu erleben. Mhm. Aber das schönste Erlebnis, was ich mit ihm im Kino zusammen hatte, was ich, und das schwöre ich euch allen, da draußen wie hier drin, das werde ich nie in meinem Leben vergessen, Lawrence von Arabien in einer ganz besonderen, sehr einzigartig geschnittenen Fassung, die man irgendwie kaum sehen kann, haben wir bei 30 Grad draußen irgendwie 3,5, 4 Stunden, ich weiß gar nicht mehr, wie lange der war, drin.
4 Stunden ging der, glaube ich.
4 Stunden in der Schauburg geguckt. Und ich schwöre dir, diese 4 Stunden kamen mir vor, wie 5 Minuten maximal. Ich saß da mit Gänsehaut. Ich war gefesselt, wie als ob ich selbst in der Wüste stehe. Es war ein Kinogefühl wie, das ist in meine Top 10 aller Kinoerlebnisse, diese Intensität, die Emotionalität, die ich da verspürt habe beim Lawrence von Arabien gucken, in diesem speziellen Setup, ich kann es dir nicht in Worte fassen. Das war so besonders. Und als wir dann raus sind, das war wie Aufwachen aus irgendwas. Ich kann es dir nicht anders beschreiben. Es war sagenhaft. Sagenhaft.
Das ist ja auch so ein krasser Punkt im Endeffekt, wenn in Gelnhausen in einem der beiden Kinos ist, ich weiß jetzt den Tonus nicht mehr, immer mal so Sinneabend oder wie sie es nennen, und da werden auch mal alte Filme gezeigt. Ich sage jetzt mal Apocalypse Now oder sowas. Und da sind mehr Leute drin, als in dem, in Anführungszeichen, Blockbuster, der 2 Stunden vorher gezeigt wurde. Weil die Leute sagen, geil, den mal so alte Filme mal auf der Leinwand zu sehen, nicht daheim im Fernsehen. Ich habe da, glaube ich, Alien 1 mal auf der Leinwand nachgeholt, was man ja früher nicht, also auf der Kinoleinwand, und so Geschichten, oder der Weiße Hai wurde da auch mal gezeigt, so Sachen, wo man halt damals nicht ins Kino konnte, weil man noch zu jung dafür war. Oder ich glaube auch, das Imperium schlägt zurück. Mhm. Nochmal da, also ich weiß gar nicht, ob der es die letzten Jahre noch gemacht hat, aber da war das Kino ausverkauft, nur weil ein 30 Jahre alter Film gezeigt wurde, und das war richtig, richtig gut. Und da wird sich halt auch drüber unterhalten und nicht über irgendeinen Rotz-Michael Bay-Film, der jetzt schon wieder auf Netflix angelaufen ist. Ich muss mal dazu sagen, wenn gerade Andi ist so mein Go-To-Guy auch für Filmrezensionen, der liest sich da super tief ein in Filme, der spoilert dann auch aus Versehen mal im Kino oder verrät wieder zu viel, weil er sich da vorher schon so eingelesen hat, ist auch nicht böse gemeint. Aber ich erwische uns oft dabei, wenn wir abends dann mal beim Bier zusammensitzen und über die Filme sprechen, die wir die letzte Zeit geguckt haben, oder Serien, dass wir eigentlich fast nur noch bashen. Dass da ganz selten mal ist, wo beide sagen, Alter, das ist wirklich ein guter Film. Ganz selten.
Ohne Mist, man hat so viel gesehen, so viel eingesaugt, dass mittlerweile einfach die Erwartungen, also bei dir wie bei mir und auch bei vielen anderen, die wir kennen, so hoch sind, dass da überhaupt nochmal irgendein Film kommt, der eine ähnlich hohe Qualitätsklasse oder Bewertung bekommt, wie ein Film, den wir früher gesehen haben, als wir jünger waren, weil diese Filme haben ja sowieso alle einen besonderen Stellenwert. Aber das finde ich auch krass, das ist ganz schwer, dass ich mal sage, wow, das war mal wieder ein guter Film. Ich habe meiner Freundin vor einer Weile einen gesehen, wenn ich jetzt verdammt nochmal nur noch den Titel wüsste, mit Matthew McConaughey, verdammt, wie hieß der nochmal? Das ist einer, der von ihm im Kino war, vor gar nicht allzu langer Zeit, da geht es auch um Drogen, irgendein so Drogenfilm, der war mal wieder richtig, richtig gut. Aber das ist bei mir auch sehr selten geworden, dass ich mich von einem Film wirklich abgeholt fühle oder so total erfüllt fühle, dass ich ein Beispiel, als ich den Flug der Karibik 1 im Kino gesehen hatte, da bin ich relativ ohne Erwartung rein. Ich bin ja ein riesen Piraten- und Mantel- und Degen-Fan, schon seit ich ganz klein war, riesig. Und ich bin aus diesem, ich weiß noch genau, was ich gemacht habe, ich kam aus dem Film raus, hatte den im englischen Original gesehen und ich bin danach in die Disco gefahren, das weiß ich noch, und ich war so zerstört, geflasht von diesem Film, ich war so begeistert. Ich bin in eine Butch Cup ausgestiegen und ich habe wirklich jeden an dem Abend, da waren ganz viele Leute da, die ich kannte, jeden, den ich getroffen habe, habe ich zugetextet, gnadenlos. Wie ein Repartiermaschinengewehr, aus dem du nicht entfliehen kannst. Es gibt kein Entkommen. Ich habe mir jeden geschnappt. Das war so ungefähr so wie in dieser einen Family Guy-Folge, wo der Peter immer The Bird is the Word singt. Und alle wollen verhindern, dass es ihm in seiner Gegenwart jemand erwähnt. Und dann gibt es eine Szene, wo er am Frühstück sitzt. Und weil er weiß, dass ihn niemand mehr drauf anspricht, liest er so pseudomäßig in der Frühstückszeitung und sagt so, Brian, wusstest du eigentlich? Und dann sagt der Brian so nein. Und er sagt so, dass das Bird das Word ist. Und rastet so aus und fängt an, diesen Song zu singen.
Ist dir das oft passiert, Tobi, dass du dich mal auf den Anfang zurückkommen, wie bei Trubadix, bei Asterix und Obelix, einfach irgendwo in den Baum gebunden haben. geknebelt. Kommt das also, oft vor in deiner Vita? Oder?
Also in der Fantasie der Leute, die mich umgeben haben, bestimmt ganz oft.
Ja, und Schlimmeres bestimmt. Aber das ist bei mir auch nicht. Ich bin auch so brutal begeisterungsfähig. Wenn ich irgendwas geil finde, dann muss das jeder geil finden. Und erkennst du das auch? Du sitzt abends da, zeigst einem einen Film und sitzt die ganze Zeit da und beobachtest den anderen, wie er drauf reagiert. Weil du willst ja sehen, ob er den Film auch geil findet. Ob das jetzt bei der Freundin, Frau oder Kumpels, ist ganz egal. Du sitzt da, du hast den Film vorher schon gesehen und guckst die ganze Zeit, wie reagiert sie da drauf. Wir haben zum Beispiel, letztens hatte ich das mal wieder mit Susanne, also mit meiner Frau. Sie hat so immer so ein Vorurteil gegen Filme, hat man ja selber auch. Und da habe ich gesagt, wir müssen unbedingt mal, wir hatten einen Tag vorher den Blade Runner 2049 geguckt. Von Denis Villeneuve, einem hervorragenden Regisseur. Oh, und habe ich ihr dann gesagt, hier, wir müssen unbedingt mal, wenn du den so geil findest, lass uns doch mal Sicario gucken. Einer der Filme der letzten 5 Jahre, wenn er jetzt schon älter ist, der nachhaltig immer noch auf meiner Top 10 Ever-Liste ist. Gerade der erste Teil, der zweite ist nicht so nice, aber der erste. Und dann habe ich sie irgendwann breitgeschlagen, nach langem Hin und Her, lass uns doch mal Sicario gucken. Sie hatte ein komplett falsches Bild anscheinend von dem Film. Er ist hart, er ist kein gute Laune-Film, aber dieser Score und dieses, wie der Film gemacht ist, I love it. Und ich habe eigentlich 90% im Film nur beobachtet, wie sie auf die Szene reagiert. Gerade so die, ich will jetzt nicht spoilern, gerade so die Szene am Schluss, so wie reagiert da jemand drauf? Und
das ist, du willst quasi die Freude im Gesicht des anderen ablesen und dich mitfreuen, ne? Das ist, das, ich mache das auch so. Man guckt dann so in bestimmten, also Stellen dann rüber zu seinem Partner oder Kumpel und hofft, dass man den Moment sehen kann, wo der Film denjenigen begeistert und auch zum Lachen bringt, zum Weinen bringt oder sonst was, dass man das gemeinsam erlebt, ne? Obwohl man diese Erfahrung ja schon hatte. Weil wenn man den Film richtig gut findet, kann man die Erfahrung immer wieder haben. Und ich weiß genau, was du meinst. Das ist was ganz Schönes auch.
Wie schockiert man dann dabei auch ist, wenn der andere das so nicht empfindet. Wo ich genau wusste, den habe ich jetzt schon gesehen, jetzt kommt gleich eine Szene, da erschrickt jeder. Und dann sitzt der andere neben dran, wie ist da Salzsäule erstarrt und raucht halt einfach und sagt, ja,
habe ich ganz schon okay, gesagt, dann ganz hier. Okay.
Ja, und das ist so dieses zusammen irgendwas machen, was dann am Ende halt auch lustig ist, so diese Interaktion miteinander. Ich war zum Beispiel vor 2-3 Jahren mit 2 Freundinnen von meiner Frau im Kino bei Es, bei der Neuverfilmung von Es, weil die das beide gucken wollten, wo jeder überrascht war, wer guckt denn freiwillig Es im Kino? Und ich war ja ich bin großer Stephen King-Fan, für mich war der gesetzt. Und dann bin ich mit den 2 Mädels da rein. Ich war, glaube ich, also jeder so im Freundeskreis hat gesagt, was stimmt mit denen so nicht? Und es war so super interessant bei diesen ganzen Scare-Effekten, bei diesen ganzen Jumpscares, wie die da drauf reagiert haben. Ich habe den ja vorher auch nicht gesehen, das war ja für mich auch das erste Mal. Ja. So dieses, und auch wie das ganze Kino einfach mal geschockt war oder so. Ja, oder? Und du gemerkt hast, wie sich alle gerade auf die Hände gebissen haben und so, wie dieser cineastische Moment mal wieder entstanden ist. Und das hast du halt mal nicht, wenn du daheim das auf Netflix guckst. Ich mache nichts gegen Netflix, ich gucke da auch ziemlich viel, aber ich mag halt keine gestreamten Filme. Und das ist für mich in der, Entschuldigung, dass ich eben so lange wie der Mund.
Hau raus.
Für mich ist diese Corona-Zeit jetzt in der Beziehung super schwierig oder super schlimm, weil man nicht ins Kino gehen kann. Das ist jetzt, um Gottes Willen.
Ja,
ist schlimm. Steht, was ich meine. Aber es gibt mit Sicherheit schlimmere Probleme während der Corona-Zeit. Ich vermisse, wenn wir beim Thema Cineastik sind, ich vermisse diese Kinoabende, dieses gemeinsam ins Kino gehen. Der letzte Film, in dem wir waren, war zum Glück einer der besten der letzten Jahre. Wir waren in Tenet, die Susanne und ich. Und ich bin so froh, den Film im Kino gesehen zu haben. Wenn ich überlege, den müssten wir da, ich habe ihn nicht gerafft, ich sag's gleich von vorne weg. Und ich denke mal, es wird auch wenig geben, die sagen, sie haben ihn gerafft. Aber wenn ich den jetzt auch noch nur daheim auf dem Fernseher hätte gucken müssen, so wo man sich auch andauernd dabei ertappt, aufs Handy zu gucken und was weiß ich was zu machen, die Immersion überhaupt nicht da ist, dann hätte ich ihm wahrscheinlich auch eine schlechtere Bewertung ausgesprochen. Aber so war das der letzte Kinoabend, wo meine Frau und ich im Kino waren, war bei Tenet und zwar hervorragend. Und ich vermisse sowas, muss
ich sagen. Ich vermisse es auch. Und 3 Punkte sind mir gerade gekommen. Der letzte Film, dem ich war Bad Boys 3. Und das war für mich aber was sehr Besonderes, weil ich hatte Bad Boys 1.
Wenn ich das wieder nenne, Entschuldigung, dass ich da einhake.
Nee, sag.
Katastrophe.
war das? Das war so, ich habe damals Bad Boys 1 und 2 mit meinem Vater im Kino zusammen gesehen, in diesem berühmten Kinocenter Friedberg. Und ja, dann kam der Dreier ins Kino, ich hatte das vorher gar nicht so mitbekommen, auf einmal war der plötzlich da und dann dachte ich mir, wie geil, ich kann mit meinem Papa diesen dritten Teil gucken. Und dann saßen wir da zusammen im Kino und es war auch der letzte Film, den wir vor Corona gesehen haben, und da sitze ich neben meinem Papa drin und gucke ihn an und sage, Papa, ist dir eigentlich bewusst, das letzte Mal, dass wir in dieser Filmreihe, in diesem Film gesessen haben, das ist 20 Jahre her. Vor 20 Jahren haben wir zuletzt nebeneinander gesessen und Bad Boys 2 gesehen. Oder so, oder einseitig. Ich kann es jetzt von der Jahreszahl nicht ganz genau downpinnen, aber es sind etwa 20 Jahre. Und ich fand es einfach nur total krass, dass wir da, wir sind ja viel älter geworden beide, ne? Und sitzen damals der junge Papa mit dem jungen Sohn und heute der ältere Papa mit dem älteren Sohn. Aber das war für mich was ganz Besonderes. Also wirklich ein ganz großes Highlight.
So was, obwohl ich Film als Erlebnis.
Aber, geil. Genau. Ja,
also Bad Boys 1 war noch geil, aus der Zeit raus.
Weltklasse, Spitze. Witzig.
Ja, da hab ich das Kino-Poster von mir gekauft und den Soundtrack im Music Arts in Gelausen. Da habe ich mir extra den Soundtrack von Bad Boys 1 auf CD, falls dieses Format noch jemand kennt, Opa erzählt, wieder vom Krieg bestellt. den habe ich gefeiert über alles da. Gerade der dritte war ja, also, eine Beleidigung.
Also der Einser war genial, den zweiten fand ich auch witzig und gut. Beim dritten, also als wir raus sind, wir fanden den ganz, ganz gut. Wir haben auch an ein paar Stellen im Film gut gelacht. Und mein Papa und ich, wir waren uns aber einig, dass er bei weitem nicht so lustig war wie die Filme. Wir haben einfach den Humor in dem Film vermisst. Es ging vielmehr darum, Generation alt gibt über wieder das Zepter an die Generation neu. Das muss aufhören. Das muss aufhören.
Und ich will den Film nicht spoilern, obwohl er es nochmal verdient hätte. Dieser Story-Twist, der da zwischendrin stattfindet, mit Mutter, Vater, was weiß ich. Mhm. Alter, wer hat sich denn, also nichts gegen Michael Bay, er lässt immer Tauben durchs Bild fliegen, 4000 Schnitte innerhalb einer Sekunde, dass er einen epileptischen Anfall daheim kriegt. Ich hasse ihn, ich muss es wirklich sagen, ich hasse Michael Bay-Filme.
Ja, das ist
bei so ein paar, die kann man gucken, Bad Boys 1, etc., okay, gehe ich mit. Gibt ein paar Filme von ihm, wo ich sage, ja.
Weißt du, was dir gefehlt hat? Dem Dreier hat einfach die Seele gefehlt. Da ging es darum, einfach nur das Zepter alles fertig zu machen für die nächstjüngere Generation, dass die halt auch feiern können und die Filme gucken können. Aber der hatte einfach nicht mehr so viel Seele. Klar, er hatte auch zwei, drei Stellen, die wirklich richtig witzig waren. Also zum Beispiel als dann der Kumpel, als er das Baby weil er spannt ja den Kumpel ein und muss ja dann das Baby bei der Frau, die sich einen Tag Auszeit im Beauty-Salon gegönnt hat, abgeben. Und wie der da die Tür aufmacht, das Kind abstellt und sich dann verpisst, da bin ich abgebrochen. Einfach das war aber eine der...
Gute Zeit mit so einem Film zu verschwenden.
Ja. Du hast recht, gehen wir weiter.
Ich will nicht abwürgen, es war nur ein Spaß, Tobi. Also, ja, Gottes Willen.
Ja, du hast aber recht.
Grauenhafte Filme, Entschuldigung. Ich bin auch froh, ich habe gerade über die letzten Kinofilme nachgedacht, ich bin auch super froh, dass wir in diesem kurzen Zeitfenster des Nicht-Lockdowns letztes Jahr in Tenet im Kino waren, weil sonst wäre der letzte Film, den ich im Kino gesehen hätte, mit meinem anderen Kumpel Andi, zwei Andis quasi, bin ich mit ins Kino gegangen, weil er mich drum gebeten hatte, weil er nicht allein ins Kino wollte, zu Hobbs und Shaw. Alter! Ich hasse die Fast and Furious, ich benutze oft Hasse, gell? Ich bin immer, Entschuldigung, ich mag die Fast and Furious-Reihe überhaupt nicht.
Me too, ich kann das überhaupt nicht haben.
Geht null. Nee, wir waren schon mal aus Versehen auch in Gelnhausen im Kino, weil die Damen der Kunst sich im Tag geirrt hatten, an Ostern oder an Pfingsten, waren die Damen der Schöpfung geistig bei Sonntag, aber es war schon Montag, weil der Feiertag war. Und wir wollten eigentlich in Iron Man 1 und sind aus Versehen, das kann einem nur in Gelnhausen im Kino passieren, in Fast and Furious 5 gegangen. Weil wir waren an der Kasse, jeder hatte schon bezahlt, jeder hatte schon sein Naschkram gekauft, weil er geht mal einfach nur hin und sagt, einmal bitte, zweimal bitte.
Ja, klar.
Und der Fünfte, der mit war, der Johannes, hat dann gesagt, einmal Iron Man bitte. Und da hat der alte Mann in Kassenhäuschen gesagt, der läuft dort gar nicht. Der läuft nicht. Ja, der ist nur bis Sonntag gelaufen, also bis gestern. Scheiße. Und dann, scheiße, was läuft denn? Ja, Fast and Furious 5. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir sind jetzt zu fünft oder zu sechst hierher gefahren, wir haben jetzt alle schon Eintritt bezahlt. Ja, und
rein.
Komm, wir gehen rein. Hier, ich hätte mir am liebsten nach 10 Minuten irgendwas Glühendes durch die Ohren geschoben.
Ja, oder so durch die Augen.
Ja, ich weiß es nicht. Irgendwo am besten den Kopf in so Lava reingehalten.
Aber was ich schön finde, was das doch eigentlich ganz cool zeigt, dass dann sozusagen nicht der Content gezählt hat, sondern wieder das Ritual, ne? Mit den Freunden das gemeinsam zu machen, hat überwogen und deswegen habt ihr es dann einfach auch durchgezogen.
das ist ja schon Jahre her, und jeder, der da dabei war, erzählt immer, wie dumm das war und wie scheiße der Film war. Also es hat sogar nachhaltig noch eine lustige Story generiert, obwohl man es gar nicht wollte halt. Also grauenhaft, dieser Hobbs & Shaw, keine Filmempfehlung, absolut. Wenn wir hier irgendwas empfehlen, da darf ich keine Filmempfehlung ausstellen.
Grauenhaft. Dann rette ich dich aus diesem grauenhaften Film, sozusagen, damit wir da nicht zu lang drüber reden. Aber ich bin voll deiner Meinung und ich reiche dir jetzt in diesem Moment virtuell die Hand zu dir rüber, um mit dir so einen epischen Männerhandschlag against Fast and Furious zu machen. Aber kleiner Disclaimer, macht man ja in der heutigen Zeit, muss man das ja auch immer machen. Ne? Wir haben natürlich nichts dagegen, dass ihr den Film geil findet und unglaublich viel Spaß damit habt. Ich muss aber echt sagen, ich gucke mir das an, ich sitze wirklich so davor, so die eine Gesichtshälfte so verreckt schon in meiner linken Hand und so ein paar Finger tippeln so gelangweilt auf dem Tisch vor mir rum. Ich kann so mit Autos ja generell nichts anfangen und deswegen die Kombination dann aus diesem Testosteron mit den Autos, die funktioniert bei mir nicht. Zugegeben, Driften fand ich an sich irgendwie als Driving-Technik oder so ganz geil und sowas kann ich mir auch angucken und cool finden, aber diese Filme sind einfach für mich so wirklich völlig unbrauchbar.
Ich sag mal, der allererste ging noch, weil das mal was Neues war.
Ja, okay.
Und auch so diese Viertelmeilenrenne-Story gepaart mit Gangster, das war ja so ein bisschen, ich will jetzt keinem dazu nahe treten, haben sie ja diesen, wie heißt der denn, Harte Brandung auf Deutsch, wie heißt der im Englischen, Breakpoint, mit Keanu Reeves und
ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja.
Aber wie heißt der böse? Habe ich nicht. Breakpoint, im Deutschen Harte Brandung, wo auch ein Polizist in so eine, da war es ja eine Surfer-Crew, da war es dann eine Autorennen-Crew, eingeschleust wird. Er verliebt sich in die Schwester, da verliebt er sich. Die haben eigentlich einfach den Film kopiert und einfach ein anderes Setting drumherum gebaut. Ist mir halt nach 5 Minuten schon aufgefallen. Es ist doch Patrick Swayze war bei Breakpoint der Antagonist. Und die Story, ich will jetzt keinen den Film ruinieren, guckt euch nochmal Harte Brandung an und dann nochmal Fast and Furious 1. Und dann sagt ihr mir, was hat der Michael Bay vorher wohl für einen Film geguckt, bevor er sich das hat einfallen lassen? Das ist vom Plot her 1:1 geklaut. Jetzt haben wir genug über diese miserable Reihe gesprochen.
Und wenn wir jetzt so hardcore, coole, professional Podcaster wären und hier so ein Soundboard hätten, dann hätte ich jetzt in dem Moment so den draufgedrückt und den Sound von so einer Klospülung gemacht. Weißt du, so
Aber für die brauchen wir immer diese Filmreihe Fast and Furious, weil ich die gern immer als Beispiel für Rezessionen bei Amazon oder so zum Beispiel nehme. Ja, da werden dann so Filme wie Hostiles, wird einer meiner Lieblings-Western der letzten Jahrzehnte, wird mit 2 Sternen bewertet und Fast and Furious mit 5. Und da weißt du, dass du auf Amazon Rezessionen, ich will nicht für alle reden, dass ich da nichts drauf geben kann.
Es gibt ja auch sogar interessanterweise eine Seite, die heißt irgendwie Amazon True Reviews oder so. Da kannst du quasi Amazon Links von Artikelseiten kannst du da reinwerfen und der filtert dir die ganzen Kommentare und Bewertungen, die irgendwelche Bots und so gemacht haben, raus und zeigt dir halt die echte Bewertung, die nur von Menschen ist, an. Das bin ich letzte Woche drüber gestolpert.
Irgendwie. Ich glaube, das braucht ihr bei Fast and Furious gar nicht. Es gibt halt einfach
das Gucken. Halt. Das ist einfach.
Und geil, ich kenne ja auch privat einen Haufen Leute, die auch früher in der Kritik immer gesessen haben. Ich will jetzt keine Namen nennen. Die
Fühlt euch auch bitte nicht gedisst.
Ja, Gottes Willen. Das ist ja wie, jeder darf seinen eigenen Geschmack haben. Hat er einfach gesagt, in die Seife gebissen oder wie war das?
Ja, es ist ja völlig in Ordnung, wenn ihr den Film gut findet. Wir wissen, dass es Schund ist, aber wenn ihr den gut findet, ist es okay für uns.
Berechtigung. Vielleicht wird in Hunderten von Jahren mal einer sagen, das hat das Kino weitergebracht. Da sind wir ja zum Glück schon lange zur Asche zerfallen. Aber das sind halt, aber trotzdem, wie du ja gesagt hast, der Film Kinoabend oder wie mein Kumpel sagt hier, er wird gerne den Film sehen, hast du Bock mitzugehen? Dann haben wir ja da im Kino gesessen bei Fast and Furious, bei Hobbs and Shaw. Und ich habe von Anfang bis Ende nur den Kopf geschüttelt und gesagt, oh Gott, und er konnte den Film nicht genießen. Ich habe ihm den Film, auf den er sich eigentlich gefordert hat, noch kaputt gemacht, weil ich den die ganze Zeit gebasht habe schon zwischendrin. Und immer so, nur allein dieses, wenn jemand über den Sitz macht. Das hasse ich auch so, wenn man mit Frauen...
Oder nimmst du die Hände ins Gesicht, weil man einfach nicht mehr hingucken kann. Ja. Und fällt mir ein, ich habe noch, ich glaube, wir haben eine epische Minutenzahl heute schon produziert. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir hier schon am Basel sind.
drei Wochen lang nichts von uns hören lassen. Da hat sich ja einiges
angestaut.
Und man sieht ja, dass wir heute mal richtig im Thema sind. Ne?
Aber richtig deep sogar. Ich habe noch zwei Dinge, die ich unbedingt rüberbringen will, nämlich den Bash, den ich noch übrig habe für eine gewisse Person, auch ganz absichtlich. Und dann wollte ich noch kurz mal was zu zwei, aber wirklich kurz zu zwei Kinocenter noch was sagen, die ich ein bisschen einfach promoten will, weil ich die richtig gut finde und auch glaube, ja, das dass da jeder generell mal machen, ja. Genau, was mir noch aufgefallen ist, also das ist eigentlich der illegale Punkt 3 in meiner zweiteiligen Liste, dass mich dieses ganze Sprechen über Filme so auf hart auf Serien getriggert hat, aber Serien sind mindestens zwei epische Folgen. Das müssen wir aussparen. Das sprengt hier einfach alles kaputt.
Auch zu Filmen könnte ich noch 5 Wochen weiterleben. Oh.
Also ich glaube, das werden wir auch. Wir kommen ja immer wieder drauf zurück. Wir werden aber auch bestimmt mal Folgen machen, die sich dann wirklich nur mal um einen Film drehen oder eine Serie, die wir dann wirklich mal in der Tiefe auseinandernehmen. Aber es wird auch immer wieder so, wir werden ja auch mal das komplette Kinojahr rückwärts reviewen und so am Ende des Jahres und all so Sachen. Ich meine, Ehrensache, ne? Und mein einer Punkt, den ich noch hatte, und jetzt, lieber Kinokartenkontrolleur, Mann, von der Zeit, als ich fast 16 Jahre alt war, jetzt bist du dran. Es kommt spät, meine Rache, aber hier ist sie und jetzt kommt sie knüppelhart. Und zwar war einer meiner besten Kumpels, der Mütter, ist so krass auf Braveheart abgefahren. Also ich weiß nicht, wie oft er eben im Kino gesehen hat. Ich habe irgendwie die Zahl 16 Mal mitgenommen, vielleicht waren es 10 oder 12 Mal, vielleicht waren es auch 16 Mal, aber der Mütter ist quasi andauernd im Kino gewesen und hat Braveheart geguckt, immer mit neuen Leuten und hat seine Begeisterung über den Film auf die überschwappen lassen und hat die auch alle begeistert, da mitzugehen. Und dann ist er mit mir ins Kinopolis. Ist das einer der geilsten Filme, die ich je gesehen habe. Also bei mir ist der immer noch ganz, ganz weit oben. Und
ach so, einmal im Jahr Muss-Guck-Film ist das.
Ja, der ist auch für mich zeitlos, der wird nicht alt. Ja. Aber was passiert war, wir sind ins Kinopolis gefahren, also Braveheart im Kinopolis, Riesenleinwand gucken mit Mütter. Was für ein Traum-Event, was kann es Geiles geben? Und wir laufen halt dazu, holen die Karten und ich war halt, das war ein Tag vor meinem 16. Geburtstag. Also ich war noch 15 und nur ein paar Stunden haben mich von der 16 getrennt und wir gehen zum Kartenkontrolleur, er kontrolliert uns die Karten, er lässt uns rein und wir laufen so die ersten, da ging so eine kleine Treppe immer hoch und wir sind, glaube ich, lass es 10 Stufen gewesen sein, so auf Stufe 7 gewesen und hinter uns war eine Mutter mit ihrer Tochter, erinnere ich mich noch. Und der hatte die kontrolliert und hatte gesehen, dass die erst 15 war und nicht rein dürfte, hat gesagt, nee, sorry, darfst nicht rein. Und nachdem er das gepeilt hatte, also nachdem er diese Dame kontrolliert hatte, drehte er sich zu uns um, ey, kommt ihr bitte nochmal zurück. Und dann hat er mich wirklich nicht in diesen Film gehen lassen. Und dann habe ich gesagt, du, ich bin in 4 Stunden 16 oder in 5, lass mich reingehen. Nee, hat er drauf bestanden, da konnte ich Braveheart nicht gucken. Und glaub mir, also lieber Mann, ich weiß, du hast deinen Job gemacht und du hast ihn sogar richtig gemacht, aber aus heutiger Sicht ist dir schon klar, wie oft ich dir den Bud Spencer und den Terence Hill gerne zu Hause vorbeischicken würde. Auf jeden Fall, es war zum Glück nicht schlimm und ich verzeih es ihm auch im Nachhinein. Ich meine, er durfte ja auch, er musste ja seinen Job so machen.
Da muss man auch genau sagen.
Also
da
der
muss
Mann
man aber Befehle befolgen.
Genau.
Und seinen Teller anschauen.
Für die 4 Stunden hätte man bestimmt nicht ein Auge zudrücken können. Ne? Ja, oh, verdammte Axt, du. Und das Gute war, aber die ganze Story ist noch gut ausgegangen. Ich glaube, wir sind damals dann stellvertretend, weil ich war am Boden zerstört. Du kannst dir nicht vorstellen, ich war den Tränen nahe, ich war fix und fertig. Und ich hatte mich halt so reingesteigert und auf diesen Film gefreut, weil wir hatten den alternativ dann in einem ganz winzig kleinen Kino geguckt, in Bad Vilbel. Also sehr provisorisches, aber auch schönes, kleines Kino von netten Leuten gemacht. Da habe ich ihn dann letztendlich das erste Mal gesehen, anstatt im neuen Kinopolis. Bin aber an dem Abend dann in Apollo damals gegangen mit Tom Hanks, der dann auch fantastisch war. Und so war der Schmerz nicht ganz so schlimm. Und lieber Kinomann, wenn du das jetzt hier wirklich hörst und so, also fühl dich auf jeden Fall schon ein bisschen gedisst, aber nicht so sehr, dass es richtig wehtut, okay?
Ja, ich denke mal, dass der jetzt auch so, Leute kriegen ja immer mal wieder einen Job dann beim Ordnungsamt oder so. Da muss man auch vorsichtig sein, der lässt ja die Karre abschleppen irgendwann mal halt, ne? Da muss man immer aufpassen.
Ja, genau, er weiß ja jetzt, wo er mich bei Spotify finden kann.
Nein, also ob das eine Kinouniform ist oder die vom Ordnungsamt, das ist für ihn gleich, der erlebt sich aus.
Ja, ich meine, ist ja auch okay, aber irgendwie musste ich das echt mal loswerden. Das hat lange auf meiner Seele gelegen, 20 Jahre. Und das war so der eine rote Kasten, den ich hatte. Und der andere war, ich wollte mal zu zwei Kinocenters was sagen. Und zwar das Cinecittà in Nürnberg. Das möchte ich jedem Kinofan in ganz Deutschland ans Herz legen, mal am Wochenende Nürnberg zu besuchen und da vielleicht besser zwei Kinotage einzuplanen. Wenn man wirklich Kinofan ist, macht man das ja auch, 2 Tage vielleicht mal im Kino zu verbringen. Warum? Weil das der krasseste Kinokomplex ist, den ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Der ist wirklich auf einer kleinen Insel drauf, wo man über so eine kleine Brücke rübergeht. Das Schöne ist, dass der Mann, der das gemacht hat, der Name, vorhin hatte ich ihn noch, jetzt ist er mir entfallen, Wolfram Weber. Wolfram Weber. Lieber Herr Weber, ich finde es total cool, was Sie kinomäßig gemacht haben, denn der ist schon in den 70er Jahren, hat er so einen Truck umgebaut und ist damit durch Deutschland gefahren, um das Kino zu den Leuten zu bringen, wo du dich halt in das Ding pflanzen konntest und Filme gucken konntest. Wie geil ist denn überhaupt dieser Gedanke, die Aktion, sowas durchzuziehen? Hammer. Also da gibt's sozusagen jetzt hier 30, sind ja noch viel, viel mehr Jahre später. Ach du Scheiße. So viele Jahre später. Fett auf die Schulter geklopft für die coole Aktion. Und der hat dann 1995 da das Cinecittà ins Leben gerufen. Das war damals noch ein bisschen kleiner und ist halt unglaublich gewachsen. Und das Interessante ist, dass da ganz viele Kinos drin sind. Ich weiß gar nicht, wie viel, 20 oder was. Unter anderem auch ist ein Fun Fact, dass 85% des Gebäudes, also der Kinoräume und so, 85% liegen unter der Erdoberfläche. Es hat die größte 3D-Kino-Leinwand, also 3D-Leinwand in ihrem Cinemagnum in ganz Europa. Ne? Das höchste.
Das hört sich gut an.
Also das ist das Kino, wenn du reinkommst. Ich möchte ganz besonders noch auf die Innenarchitektur zu sprechen kommen. Wenn du da von außen reinläufst, sieht es schon doll aus. Aber wenn du drin bist, das ist alles so geil verwinkelt und um die Ecke gebaut. Also ich habe das so in Erinnerung. Du läufst da um eine Ecke und plötzlich ist da irgendwas. Zum Beispiel stehen 4, 5 Stühle rum, eine kleine Leinwand mit Projektor, da guckt jemand ein Fußballspiel, während er auf irgendwie einen Film wartet oder so. Dann läufst du um die Ecke, da ist eine Bar, dann ist da plötzlich ein Kino. Also das ist so toll gemacht. Und da gibt's auch das MAD, Massive Adrenaline Doses Kino, wo du dann halt eben mit Wackeln, Geruch und Wasser und allem rum und dran hast.
Erlebnispark,
Erlebniskino. So viel zum Cinecittà. Fahrt hin, gebt euch da mal ein paar Filme, holt das Erlebnis ab. Und das zweite und mein persönliches Highlight, ich war irgendwann in Frankfurt von den ganzen Kinocentern genervt. Nicht, dass die schlecht sind, aber ich hatte einfach keinen Bock mehr auf die und dahin zu gehen, da Filme zu gucken. Und dann in der Zeitgalerie, die es mittlerweile nicht mehr gibt, gab es früher ganz oben, da haben mehrmals der Kinobesitzer und das Konzept gewechselt und irgendwann kam das Astor-Kino da rein. Also als Premium-Kino, auch für ein paar Euro mehr. Aber das Erste, was die gemacht haben, war, die Hälfte aller Sitzplätze rauszureißen, damit das nicht mehr Massenveranstaltung ist, sondern Wohnzimmeratmosphäre. Da hatten sie mich schon am Haken.
Richtig geil da drin.
Und da bin ich reingegangen und auf einmal hatte ich wieder Spaß am Kino, wie seit Jahren nicht mehr. Und leider wurde die Zeitgalerie dann abgerissen. Das Astor war weg. Ich habe wirklich hier den Tränen nahe gewesen. Ich konnte es nicht verkraften.
Du kannst deine Tränen wegwischen. Es ist doch in Mainzahl jetzt oben
dran. Ja, da wollte ich gerade kommen. Das Ding war, es war weg.
Spoiler-Alarm.
Spoiler-Alarm. Und ich konnte halt gar nicht mehr ins Kino gehen. Die Lust war weg, bis aufs Metropolis. Da gehe ich einfach, weil ich ja schon immer hingegangen bin, immer noch gerne hin. Aber es war halt für mich einfach im Astor, das ist für mich genau das Kino, das maßgeschneidert auf mich irgendwie als Person. Und jetzt ist es da mit wie viel sind es? 5 Kinos anstatt einem. Ich war auch schon kräftig oft dort. Die haben eine ganz tolle, beherzte Crew vor Ort. Super nette, engagierte Leute. Es macht Riesenspaß, da mit denen kurz zu quasseln, die Kinokarte abzuholen. Die sind mega freundlich, super Support, also ganz super tolles gut. Kinoteam.
Kann
super
man wirklich gut. empfehlen.
Ja,
und ist mal ein anderes Kinoerlebnis auf jeden Fall.
Erstens mal ist es keine Massenveranstaltung. Du sitzt in den kleinsten Kinos, also zum Beispiel in den Studios, die die haben. Die sind so als Bibliothek gemacht. Da sind links und rechts Bücherregale, wo halt wirklich einfach auch Bücher drinstehen, die du dir rausholen zum Angucken kannst, wenn du auf den Film wartest. Du wirst am Platz bedient vom Kellner. Das geht auch alles schnell und reibungslos. Es klingt mehr nach Luxus, als es ist. Also es ist natürlich schon ein Luxuskino, muss man sagen. Aber ich finde nicht, dass sich das im Preis niederschlägt. Wenn du da mal 2 Euro mehr bezahlst für die Karte, für das, was du als Gegenwert bekommst.
Machst du als Funfact gar nicht. Karte, wir waren da bei dem Star Wars 9 drin. Die Karte hat genauso viel gekostet wie die im Kinopolis. Noch krass. Dazu, dass du dir halt, wie du ja eben gesagt hast, man fühlt sich, als würde man in eine Oper gehen. So von dem Drumherum. Ne? Das ist mehr so, nicht alles, dass man sich underdressed fühlt irgendwie. Und es hat so einen sehr gehobenen Standard. Und man kann sich das halt auch sehr toll. Da kommt eine Bedienung vorher am Platz und fragt einen, was man knabbern möchte, was man trinken möchte. Da kann man sich halt auch mal Weizenbier und ein Wodka Lemon bestellen beim Film.
Und was ich so cool finde, ist, es ist halt endlich wieder dieses Erlebnis. Also du kommst erstmal hin, gibst unten da deine Garderobe ab, dann läufst du diese gewendelte Treppe hoch. Das gehört für mich zum Kino, so eine gewundene Treppe irgendwie halt auch immer dazu.
Der Teppich.
Und dann kriegst du oben, ist ja immer, ich glaube auch immer noch inklusive, ein gratis Getränk, alkoholisch oder nicht alkoholisch. Und das trinkst du oben in so einer Lounge, während du über die Dächer von Frankfurt schaust und wartest auf den Film. Und dann gehst du in diese Kinos rein und die Wände sind schön gemacht mit coolen Plakaten und allem. Und dann hast du natürlich auch noch super viel Platz. Du hast erstmal jeder hat bei Einzelsitzen, jeder hat eine Armlehne für sich selbst. Du kennst das Armlehnenproblem in Kinos.
Ja.
Wer zuerst den Arm hinlegt, hat gewonnen.
Darf man auch nicht mehr wegnehmen.
Darf man auch nicht mehr wegnehmen und dann immer dieses peinliche Gefühl. Man weiß, will dem anderen ja auch Platz lassen. Wie viel Platz kannst du dem lassen? Und wenn der zuerst drauf lag, legst du deinen Arm dahin, auch wenn es bequemer wäre. Und
mein Hirn explodiert. Deshalb sitze ich so gern am Rand, dass man links neben sich jemanden sitzen hat, den man kennt, und rechts einfach niemanden.
Ganz genau.
Oder ich beim Kartenausteilen mache es schon immer so, dass ich bedacht immer die in die Mitte nehme, dass ich ja keine Fremden neben mir sitzen habe.
Ich weiß
genau, wegen dem Armlehnenproblem.
Aber das hast du alles im Astor nicht. Du hast immer eine Armlehne für dich selbst. Du kannst dein Getränk bequem abstellen. Du hast immer Beinplatz, Fußplatz. Abgesehen davon, dass in diesem Kino, also in fast allen Sälen, die haben, hat jeder einzelne Platz einen eigenen Sitzhöcker. Vorne die, da, also dass jeder seine Füße hochlegen kann, sich zurücklehnen kann, wie im Wohnzimmer. Und die hinteren, in den hinteren Reihen, wo es dann halt einen Euro mehr kostet, sind das voll elektronische Stühle. Da kannst du deine Fußklappe voll elektronisch vor- und zurück bewegen. Ist natürlich ein Gadget, ist fancy, braucht man nicht unbedingt. Es reicht auch, wenn da ein fester Sockel steht, wo du die Füße drauf legst. Aber wie gehe ich da ins Kino rein? Erstmal dieser tolle Anfang, dieses... Ah, ich gehe heute ins Kino. Und dieses Gefühl ist wieder da. Nicht einfach, ich gehe nur in den Film, sondern dieses, ach, ich gehe ins Kino. Und dann wirfst du dich da auf diesen Sitzplatz. Du schmeißt dein Kreuz zurück, die Füße lässt du oben auf diesen Sockelball fallen, dir den einen Arm legst du hinter den Kopf und fühlst dich, wie wenn du kreuz und quer auf der Couch im Wohnzimmer liegst. Und so genieße ich Filme. Das ist
ja mega
unvergleichlich.
Jetzt ist natürlich jetzt die, meine Kinoempfehlung schwierig, aber nichtsdestotrotz eine absolute Empfehlung für Cineasten. Wenn mal wieder in die Kinos gehen kann, und das hoffentlich bald auch so ist, gerade für die Kinobetreiber, Besitzer, kommt nach Gelnhausen ins schöne Hessen. Eine sehr schöne Stadt übrigens. Kommt in einen der zwei Kinos, ins Pali oder ins Casino. Und so dieser Oldschool-Kino-Feeling bieten ganz, ganz wenige Kinos noch in Deutschland, wie das da geboten wird, gibt auch den kleineren Kinos immer mal eine Chance zu bestehen. Nicht immer nur dieser Franchise, Kinopolis, Einheitsbrei. Entschuldigung dafür, aber mir geht ja trotzdem selber auch dahin. Aber ich versuche schon seit langem, oder wir hier bei uns in der Umgebung versuchen seit langem, schon auch gezielt mehr nach Gelnhausen ins Kino zu gehen, die zu unterstützen. Auch jetzt während der Corona-Zeit gab es mehrere Aktionen, die zu unterstützen. Und gerade danach wird es auch sehr wichtig, gerade weil auch dann, ich denke mal, eine sehr große Filmflaute kommen wird, erstmal nach dieser ganzen Corona-Zeit, weil einfach nichts gedreht werden konnte, jetzt halt auch in großem Maße. Und wenn irgendwas gedreht wurde, hat sich halt einfach Netflix direkt in den Nagel gerissen, dass es direkt zum Stream gegangen ist. Ich hoffe noch ein bisschen, dass dieses Jahr Dune, auch von Denis Villeneuve, wieder im Kino gezeigt werden kann, dass man da wieder ins Kino darf. Und das würde mich freuen, bei so einem Film mal wieder vor großer Leinwand zu sitzen und das dann am besten vielleicht sogar noch in Gelnhausen. Gibt auch bei euch in der Umgebung, ganz egal wo ihr herkommt, lokalen Kinos eine Chance. Normal hätten wir jetzt noch sagen können, weil wir viele davon gesprochen haben, lokalen Videotheken. Aber ihr seht, was denen passiert ist.
Ja, die sterben
und manchmal muss, aus. Ja, und manchmal muss es halt nicht sein, dass nur die Großen alle Teile vom Kuchen abkriegen, sondern vielleicht auch die Kleinen, wo einfach Seele, hatten wir von auch schon,
Seele
mit drin ist, wo Leidenschaft mit drin ist, wo
auch die Leute, die da arbeiten, die das machen, ne? Das sind die großen Leute, die diesen Spirit hochhalten. Ohne die wäre das nicht so. Dass da Leute sind, die das Kino so leben, um für ihre Zuschauer halt, die wollen nicht nur Geld verdienen, für die ist Kino der Beruf, die Berufung, ne? Kino.
In Gelnhausen, das ist ein Familienbetrieb seit 1924, glaube ich.
Wahnsinn.
Und es ist ja zu keiner Dekade so viele Filme gezeigt worden,
wie
jetzt gerade vor Corona, war ja der Amount an Filmen, die ins Kino gekommen sind, noch nie so hoch. Also müsste eigentlich für jeden genug vom Kuchen übrig bleiben. Aber nein, wie gesagt, man ertappt sich selber immer mal dabei, dann fährt man halt wieder ins Main-Taunus-Zentrum oder ins Kinopolis, weil es halt die easiest way ist manchmal. Aber versucht gerade jetzt irgendwann demnächst wieder, support your locals.
Genau, support your local scene. Und das ist zwar nicht meine Local Scene hier, aber da möchte ich euch auch nochmal ganz besonders die Schauburg in Karlsruhe ans Herz legen. Ein fantastisches Kino, aber was auch tolle Preise hat und wo ich diese ganzen besonderen Erlebnisse mit dem CineDave aufgezählt habe. Die meisten davon, also haben wirklich dort stattgefunden. Ich weiß noch, bei Hateful Eight hatten sie außen ums Kino rum, also um die Leuchtreklame. Wie du das früher in den, weiß gar nicht, 30er, 40er Jahren hattest, diese ganz vielen Lightbulbs, diese die Glühbirnen, die dann so nacheinander blinken im Kreis rum, hatten sie extra dafür aufgebaut, damit es dieses Feeling einem wiedergibt. Und das war für mich beim Reinkommen ins Kino, das zu sehen, hat mich sofort in diesen Modus gebracht. Also das ist so, Kleinigkeiten sind unglaublich viel wert. Deswegen unterstützt definitiv auch die kleinen Kinos. In denen kriegt ihr halt besondere Dinge zu sehen und auch Filme zu sehen, die in den großen gar nicht erst angezeigt werden, die da gar nicht erst zum Laufen kommen, die ihr nur dort sehen könnt. In Frankfurt haben wir natürlich auch die Harmonie und andere, die muss ja hier auch nochmal erwähnt werden. Das sind Filme, wo du auch Kinos, wo du auch bestimmte Filme siehst, die dich sonst gar nicht erreichen würden. Und ja, die müssen unbedingt unterstützt werden, damit die großen Ketten denen nicht das Wasser abgraben oder dafür sorgen, dass die mal nicht mehr existieren in der Zukunft. Ne? Das ist wichtig. Und dasselbe gilt aber auch für Netflix. Netflix ist auch eine Art Premium-Couch-Kino, wenn man es mal so sehen will, on demand. Und ich glaube, wir müssen noch mal in der anderen Folge die Konsequenz, die aus dem Streaming für das Kino und so und für alles daraus hervorgegangen ist, da müssen wir auch noch mal, glaube ich, eine ganze Folge drauf verwenden. Das ist ein Riesenthema. Das
müssen wir auf alle Fälle aufarbeiten, weil da gibt es, ich meine, klar, momentan in der jetzigen Zeit kann man froh sein, dass es diese Streaming-Dienste etc. gibt. Aber ich hoffe, dass bei vielen von euch Hörern dasselbe Gefühl schon entstanden ist wie bei mir. Ich bin froh, wenn man mal wieder raus kann und erläutern kann und das dann alle auch zusammen in Kinoabende, in DVD-Abende, auch mal wieder Freunde zu sich einzuladen, zu sagen, wir gucken mal wieder irgendeinen Film zusammen heute Abend, streamen vielleicht auch zusammen, keine Ahnung, sowas mal wieder macht, ist, glaube ich, auch gesellschaftlich für Cineasten sehr wichtig.
Ich kann da nur zustimmen. Ja, da würde ich sagen, wir haben euch heute, ein bisschen warten lassen, ein paar Wochen, und haben deswegen...
Heute haben wir die Extended Version
hingehauen. Genau. Also wir haben das quasi so gemacht, der Tim und ich hatten beschlossen vor der Folge, für jede Woche, wo ihr nichts von uns gehört habt, habt ihr quasi Zinsen bekommen. Und ja. Wir haben die heute beschlossen, euch die mit so einem Einmalcheck auszuzahlen, was dieser Folge entspricht. Kleiner Ausblick auf das, was euch nächstes Mal schon bald erwartet. Es ist endlich soweit. Trommelwirbel. Und zwar, die nächste Folge wird ein Special zum Thema Cyberwissenschaften, denn wir analysieren Cyberpunk 2077 Inside Out. Es wird richtig spannend, denn wir beide haben das richtig krass durchgesuchtet. Ich habe meine komplette Seele und alles verkauft für dieses Spiel. Ich bin dem unterjocht und ich lebe da drin. Ich bin ein Bürger Night Cities. Der Tim auch. Und es gibt, wie ihr schon wisst, es gibt eine riesen Kontroverse um dieses Game. Wir haben alle ein Jahrzehnt darauf gewartet. Dann gab es einen katastrophalen Launch. Und wir werden mal darüber reden, ob nur der Launch katastrophal war oder wie auch das Spiel eben einfach ist. Ist es ein gutes Spiel? Ist es ein schlechtes Spiel? Es gibt wirklich unfassbar viel zu Cyberpunk zu sagen. Einmal darüber, wie es entwickelt wurde, wie es released wurde, wie das Spiel selbst ist, das Drumherum. Es ist wirklich ein Riesenthema und ich hoffe, dass wir dem auch dann in einer Folge gerecht werden. Wird
halt in dem Fall mehr so eine Special-Folge für Freunde von Cyberpunk oder auch Gegner von Cyberpunk, gibt es ja sehr viele. Ich denke auch für Leute, die oder für Zuhörer, die richtig, da keinen direkten Draht dazu haben, denke ich, dass das sehr amüsant wird, weil wir haben da sehr kontroverse Themen auch gefahren, wo wir nicht einer Meinung sind. Haben es, wie gesagt, beide hart durchgezockt. Bei mir ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich denke mal, mein teilweise Unmut ist auch da noch groß genug. Und wir werden das mal aufarbeiten, wie gesagt, in der Special-Folge, wahrscheinlich auch kürzer wie diese heutige Extended-Folge, nenne ich es mal. Also, würde uns freuen, wenn ihr dabei bleibt.
Also, wir versprechen, dass wir euch nicht 3 Stunden am Stück über Cyberpunk totlabern werden. Vielleicht, na, ich sag lieber nichts dazu. Aber auf hier. Ja, oder das. Auf jeden Fall, dann würde ich mal sagen, an euch alle da draußen, keep on rocking in the free world, stay safe und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.